Herzlichen Dank für die Einladung. Es soll ja hier bei dieser Veranstaltung heute Abend auch um eine Einführung in diese ganze Reihe gehen. Insofern werde ich erstmal versuchen, relativ elementare Zusammenhänge zu erklären. Ich habe nun schon mitgekriegt, das sind auch ein paar Leute hier, die ein bisschen tiefer schon sich mit Kapitalismustheorie beschäftigt haben. Wir können ja dann vielleicht in der Diskussion, also nach dem Vortrag, der hoffentlich nicht viel länger als eine Dreiviertelstunde geht, dann auch noch einige Sachen vertiefen. Kapitalismus kennen wir ja auch alle aus dem Alltag mit all seinen Schönheiten von Ausbeutung, Unterdrückung, Naturzerstörung, Kriegen, was es da ansonsten noch gibt. Und wir kennen auch jede Menge Kritiken, Verbesserungsvorschlägen, also ob jetzt halt die Regierung da doch eine bessere Politik machen soll oder dass der Welthandel zu unfair ist und man halt jetzt einen fairen Welthandel bräuchte. Es gibt auch Debatten darüber, ist es denn tatsächlich der Kapitalismus, der für die Naturzerstörung verantwortlich ist, oder ist es nicht eher der Industrialismus? Also bei allen diesen Fragen, wenn man die ein bisschen näher diskutieren will, stößt man darauf, dass man ein Verständnis braucht, was ist überhaupt Kapitalismus? Wie funktioniert überhaupt Kapitalismus? Erst dann kann man sich ja damit auseinandersetzen, woran bestimmte Phänomene liegen und wie tragfähig bestimmte Kritikpunkte oder Alternativvorschläge eigentlich sind. Das heißt, das Begreifen vom Kapitalismus, zu begreifen, wie Kapitalismus funktioniert, ist kein Selbstzweck, keine abgehobene Theorie, sondern hat eine ganz unmittelbare politische Relevanz. Mit dem Begreifen ist es allerdings so eine Sache. In Deutschland ist ja bereits das Wort Kapitalismus verpönt. Also wenn ihr irgendein volkswirtschaftliches Lehrbuch aufschlagt und sucht da das Wort Kapitalismus, werdet ihr in den meisten Fällen nicht fündig werden und auch in politischen Diskussionen wird das sehr ungern benutzt. Das klingt ja schon so negativ, so radikal, und das wird ja nun hier nicht geschätzt. Wenn man allerdings schon vor solchen Worten Angst hat, dann ist es mit dem Begreifen nicht so weit her. Das gilt, wir sind ja hier in einer Hochschule, insbesondere in Hochschulen, da geht es ja bei der Lehre und bei der Forschung, die da getrieben wird, vor allem darum, sich in einem vorgegebenen Rahmen nützlich zu machen, durchaus auch mit kritischen Ansichten, nur der Rahmen selber, und wirtschaftlich heißt es eben der kapitalistische Rahmen, der soll doch meistens nicht in Frage gestellt werden. Begreifen, hinter die Dinge schauen, wird da schon eher als etwas Verdächtiges angesehen, also sozusagen hinter dem Begreifen, vermute dann so der deutsche Bürokrat doch schon fast die Revolution. Aber um dieses Begreifen des Kapitalismus soll es heute gehen. Was dann mit der Revolution wird, das muss man dann weiter, da muss man dann halt weitersehen. Wenn man jetzt den Kapitalismus begreifen will, also verstehen will, um was es da geht und nicht einfach sich an so ein paar oberflächlichen Phänomenen aufhängen will, dann wird das Angebot, das theoretische Angebot, relativ dünn. Wie ja schon der Titel der Veranstaltung nahelegt, habe ich mich orientiert an dem Angebot, was von Marx herrührt. Ich denke, oder vielleicht sogar gerade wegen den vielen Totsagungen von Marx, also es war ja nicht nur Norbert Blüm, der vor Jahren in Polen sagte, Marx ist tot, Jesus lebt, sondern auch viele andere. Der gut, wahrscheinlich ist kaum jemand so häufig totgesagt worden wie Marx, und das ist doch ein ziemlich gutes Zeichen, dass er lebensfähig ist. Denke ich also, dass es Sinn macht, an Marx anzuknüpfen. Allerdings muss ich da gleich eine kleine Einschränkung machen. Ich betone Marx und rede eigentlich nicht vom Marxismus mit der Betonung auf Ismus. Also nicht alles, was da in den letzten 100 oder 120 Jahren unter diesem Ismus gesegelt ist, kann sich nun in der Tat auf Marx berufen. Der Marxismus, der traditionelle Marxismus, war sehr häufig eine Rechtfertigungsideologie, um eine bestimmte Partei oder eventuell auch eine Staatsführung in ihrer Politik zu rechtfertigen. Und vor allem die Herstellung einer umfassenden Weltanschauung, die also auf alle möglichen Fragen, auch bevor sie gestellt sind, schon die Antwort liefern soll, hatte eigentlich nicht viel mit Marx zu tun. Marx, das ist ja inzwischen auch häufig erzählt worden, ist zurückgeschreckt, als sein Schwiegersohn Paul Lafargue ihm von französischen Marxisten berichtete. Da hat er erschreckt ausgerufen: Ich bin kein Marxist. Das war jetzt nicht nur ein Bon mot von Marx. Er hat auch in seiner letzten theoretischen Schrift oder ja, also Schrift kann man das auch kaum nennen. Es war ein Exzerpt aus einem Volkswirtschaftsbuch, wo sich ein damals bekannter Ökonomieprofessor unter anderem mit ihm auseinandergesetzt hat und hat dann Marx zum Schöpfer eines sozialistischen Systems gemacht, hat Marx verärgert notiert: Ich habe nie ein sozialistisches System aufgestellt. Also dieser Versuch, was da später draus gemacht worden ist, ein System zu bilden, ein umfassendes System, ein wissenschaftliches, politisches, weltanschauliches System als Grundlage einer Politik, das zumindest hat dem, was Marx da selber beabsichtigt hat, eigentlich ziemlich stark widersprochen. Seine Absicht, sein Konzept war, eine Kritik der politischen Ökonomie zu formulieren, die dann natürlich auch politisch fruchtbar gemacht werden sollte, über das Kapital, also sein Hauptwerk, das Kapital, hat er selber in einem Brief keineswegs unbescheiden geschrieben: Es ist das schlimmste Missile, also das schlimmste Geschoss, das der Bourgeoisie je entgegengeschleudert wurde. Also diese theoretische Arbeit, die hat durchaus eine politische Qualität, aber die theoretische Arbeit besteht nicht darin, so ein umfassendes System zu konstruieren. Wenn man sich allerdings heute auf Marx bezieht, dann gibt es ja auch einen ganz anderen Einwand, also nicht nur, dass der Marx mit diesem Marxismus verwechselt wird, sondern ein anderer, zuweilen so ein bisschen gönnerhaft vorgebrachter Einwand ist: Naja, der Marx hat sein Kapital vor 140, 150 Jahren geschrieben, inzwischen hat sich doch so viel verändert, ist das Ding denn überhaupt noch aktuell? Vielleicht im 19. Jahrhundert war das ja mal ganz passend, aber doch nicht mehr unbedingt heute. So eine Position, also den Marx auf eine bestimmte Zeitperiode zu beziehen, so eine Position findet man allerdings nicht nur bei rechten Kritikern, die dem Marx damit seine Bedeutung nehmen wollen, sondern die findet sich durchaus auch bei Linken. Einer der ersten, der das formuliert hat, wenn auch jetzt nicht so kritisch gemeint hat wie die modernen rechten Kritiker, war Lenin, der davon ausging, Marx ist der Theoretiker des Konkurrenzkapitalismus, der im 19. Jahrhundert herrschend war. Im 20. Jahrhundert ist aber der Kapitalismus übergegangen vom Konkurrenzkapitalismus zum Monopolkapitalismus. Und da gelten ganz andere Sachen. Und insofern muss diese Marx'sche Analyse erweitert werden. Oder eine ganz, vielleicht inzwischen nicht mehr ganz aktuelle, aber immer noch relativ aktuelle Variante, dieses Buch von Hart und Negri, Empire. Da wurde ja auch argumentiert, die Marx'sche Werttheorie, die also vor allem auf die Bedeutung von Arbeit im Produktionsprozess hervorhebt, sei obsolet geworden, denn inzwischen spiele nicht mehr materielle, sondern immaterielle Arbeit eine entscheidende Rolle. Darunter wird verstanden, also materielle Arbeit, da verstehen die drunter, dass die Arbeit materielle Produkte, stoffliche Produkte hervorbringt, während immaterielle Arbeit, das ist sowas wie Wissenschaft, konzeptionelle Tätigkeiten auf der einen Seite, pflegerische, sorgende Tätigkeiten auf der anderen Seite. Also insofern ist die Frage, ist der Marx nicht eigentlich schon längst überholt, durchaus ernst zu nehmen. Und man sollte da ein bisschen genauer hingucken, was hat der Marx denn eigentlich untersucht? Hat er denn tatsächlich einfach den englischen Kapitalismus seiner Zeit untersucht? Sein Anspruch jedenfalls war ein anderer. Er wollte nicht, wie er das im Vorwort zum Kapital formuliert hat, den niedrigeren oder höheren Entwicklungsgrad des Kapitalismus darstellen, sondern die grundlegenden Beziehungen, Gesetze, die dieser Entwicklung zugrunde liegen. Am Ende vom dritten Band hat er dafür einen sehr schönen Ausdruck gewählt. Er hat da geschrieben, er will die innere Organisation der kapitalistischen Produktionsweise in ihrem idealen Durchschnitt darstellen. Idealer Durchschnitt. Also nicht etwa ein empirischer Durchschnitt. Man guckt sich jetzt 5 kapitalistische Länder an und was haben die gemeinsam? Das wäre ein empirischer Durchschnitt, sondern Marx will untersuchen den idealen Durchschnitt der kapitalistischen Produktionsweise. Also das, was den Kapitalismus zum Kapitalismus macht, was das Typische am Kapitalismus ist. Und insofern, wie ihm das gelungen ist, und ich würde sagen, das ist ihm zu einem sehr großen Stück gelungen, ist seine Analyse immer noch sehr aktuell, oder wir müssten sagen, es gibt gar keinen Kapitalismus mehr. Wenn es Kapitalismus aber gibt und wenn ihm diese Analyse des idealen Durchschnitts gelungen ist, dann hat uns der gute Mann auch etwas zu sagen, und ich würde sogar so weit gehen und würde sagen, seine Analyse ist heute aktueller als im 19. Jahrhundert. Denn indem er versuchte, das typisch Kapitalistische herauszuarbeiten, hat er teilweise Tendenzen dargestellt, die im 19. Jahrhundert nur in Ansätzen vorhanden waren. Also etwa, vielleicht für diejenigen, die da schon mal ein bisschen ins Kapital reingeguckt haben, die Produktion des relativen Mehrwerts. Also wie es dem Kapital gelingen kann, über Produktivitätssteigerungen den Wert der Arbeitskraft zu senken und damit die Mehrwertproduktion auszudehnen. Diese Produktion des relativen Mehrwerts setzt voraus, dass die Konsumgüter kapitalistisch produziert werden. Das ist in großem Maßstab aber erst im 20. Jahrhundert der Fall. Das heißt, der Marx hat etwas als eine zentrale Tendenz beschrieben im 19. Jahrhundert, wo diese Tendenz allenfalls in Ansätzen erkennbar war. Und im 20. Jahrhundert, da schlägt die voll durch. Ähnlich auch seine Ansätze zur Analyse des Kreditwesens, des sogenannten fiktiven Kapitals, also der Wertpapiere, der Aktien. Auch das gab es zwar alles schon im 19. Jahrhundert, was aber Finanzmärkte für kapitalistische Entwicklung bedeuten, auf einer internationalen Ebene, das hat sich vor allem so im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts gezeigt. Also insofern ist diese Analyse des idealen Durchschnitts heute eventuell aktueller als im 19. Jahrhundert. Allerdings hat die Sache auch eine kleine Kehrseite. Diese Analyse des idealen Durchschnitts bewegt sich natürlich auf einem sehr hohen Abstraktionsniveau. Und dieses hohe Abstraktionsniveau kennzeichnet die marxische Analyse in diesen drei Bänden des Kapitals. Und da gibt es immer eine Differenz, also zwischen dieser abstrakten Darstellung und dem real existierenden Kapitalismus im Hier und Heute. Und diese Differenz ist nicht einfach zu schließen durch ein paar aktuelle Daten, dass man jetzt, was weiß ich, die Profitraten vom Jahr 2006 einfügt, sondern Kapitalismus ist immer eine historisch konkrete Veranstaltung in einem bestimmten historisch konkreten Umfeld und das muss man analysieren. Also kurz zusammengefasst würde ich an dem Punkt sagen, wir kommen ohne den Marx überhaupt nicht aus, also ohne diese Analyse des idealen Durchschnitts, aber wir sollen uns keine Illusionen machen, das reicht auch nicht aus und ist auch nicht einfach durch ein paar aktuelle Daten zu ergänzen, sondern da ist noch erheblich Analyse dran zu hängen, wenn man wirklich verstehen will, was passiert jetzt etwa am Anfang des 21. Jahrhunderts. Der zweite wichtige Punkt, also nach diesem idealen Durchschnitt, den ich hervorheben möchte, ist, was macht der Marx da in seiner Analyse überhaupt? Also was für eine Art von Analyse präsentiert er uns im Kapital? Der Untertitel des Kapitals ist Kritik der politischen Ökonomie. Obertitel das Kapital, aber als Untertitel nicht etwa eine neue Theorie der politischen Ökonomie. Politische Ökonomie nur nebenbei war im 19. Jahrhundert ungefähr das, was heute Volkswirtschaftslehre ist. Also Marx beansprucht jetzt nicht eine neue wirtschaftliche Theorie, sondern eine Kritik auch nicht einer bestimmten Theorie, sondern einer gesamten Wissenschaft. Einer gesamten Sichtweise auf Wirtschaft. Er hat der sogenannten klassischen politischen Ökonomie von Smith und Ricardo durchaus Einsichten ins Funktionieren des Kapitalismus zugesprochen, also dass zum Beispiel der Zusammenhang von Arbeit und Wert durchaus erkannt worden ist. Aber merkt er an, die Klassik hat niemals die Frage gestellt, warum dieser Inhalt Arbeit jene Form Wertgegenständlichkeit der Arbeitsprodukte angenommen hat. Also die haben zwar analysiert, was liegt denn den Austauschverhältnissen der Waren zugrunde, aha, das ist der Arbeitsaufwand, aber sie haben nie gefragt, ja warum ist das denn so? Sondern das haben sie immer als ganz selbstverständlich vorausgesetzt, als, wie Marx das an einer anderen Stelle schreibt, als eine gesellschaftliche Naturtatsache. Also sozusagen in jeder Gesellschaft müsse es so sein. Und dementsprechend wurden dann auch die Gesetze einer kapitalistischen Warenproduktion als quasi unumstößliche Gesetze von jeder Produktion aufgefasst. Sowas kann man im Übrigen auch noch heutzutage in jedem Sachverständigenbericht nachlesen. Also wenn hier der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, wie der heißt, diese sogenannten fünf Weisen, ihre Weisheiten über die bundesdeutsche Wirtschaft absondern, dann findet man da drin durchaus solche Aussagen wie: Die Gesetze des Marktes sind eben nicht zu verändern und jede Wirtschaftspolitik, die das nicht berücksichtigt, ist zum Scheitern verurteilt. Es wurde sogar, was der Marx im Kapital in kritischer Absicht machte, dass er sagte, naja, es kommt den Menschen so vor, als sei das Gesetz der Schwere, das dazu führt, dass ihnen das Haus überm Kopf zusammenbricht in einer Wirtschaftskrise. Das wurde in einem Sachverständigenratsbericht sozusagen durchaus in ähnlicher Weise aufgefasst, also die Gesetze der Ökonomie seien genauso wenig zu ändern wie die Gesetze der Schwerkraft. Ja, und wer will sich schon mit den Gesetzen der Schwerkraft anlegen? Diese Naturalisierung gesellschaftlicher Verhältnisse bezeichnet Marx im Kapital als Fetischismus. Also es sieht so aus, oder es sieht nicht so aus, sondern im Kapitalismus ist es so, dass die Dinge über die Menschen herrschen. Dass es also gewisse Sachgesetze gibt, denen die Menschen überhaupt nicht entgehen können, obwohl es sich eigentlich nur um Beziehungen in ihrem gesellschaftlichen Verkehr handelt. Dass die Arbeitsprodukte Waren sind, das ist denen ja nicht eingeschrieben, sondern das liegt nur daran, dass die Menschen sich zu ihren Arbeitsprodukten als Privateigentum verhalten und dass die einzige Möglichkeit, die die Privateigentümer haben, um in gesellschaftlichen Verkehr zu kommen, der Tausch ist. Ja, aber das muss nicht unbedingt so sein. Es sind durchaus auch andere Verkehrsformen als nur Tausch vorstellbar und als Privateigentum. Und insofern ist die Warenform des Arbeitsprodukts keineswegs eine unausweichliche Naturform, sondern es ist eine ganz bestimmte gesellschaftliche Form. Es gab ja tausende lang Gesellschaften, wo das nicht existiert hat. Und vielleicht wird es auch mal Gesellschaften geben, wo das wiederum nicht existiert. Aber mit Natürlichkeit hat es nichts zu tun. Da aber die gesamte ökonomische Wissenschaft von dieser Natürlichkeit ausgeht, muss sie auch als gesamte Wissenschaft kritisiert werden. Und das war der Anspruch von Marx, also wenn er von seinem Werk vom Kapital, wie es der Untertitel sagt, als einer Kritik der politischen Ökonomie gesprochen hat, dann ging es ihm um so eine fundamentale Wissenschaftskritik. Nur da das nicht irgendeine Wissenschaft war, sondern die zentrale Wissenschaft für das Funktionieren der kapitalistischen Gesellschaft, also die jetzt nicht bloß technische Informationen bringt, wie funktioniert es, sondern die auch ein bestimmtes Selbstverständnis in dieser Gesellschaft herstellt, die gesellschaftliche Verhältnisse rechtfertigt, war die Kritik dieser Wissenschaft zugleich ein Kernpunkt von einer grundsätzlichen Gesellschaftskritik. Also das war nicht irgendwie so etwas rein Wissenschaftliches, wo sich jetzt der eine Wissenschaftler mit dem anderen drüber streitet, sondern es geht da wirklich auch um die Frage der Rechtfertigung, der Begründung von bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen und darin immer eingeschlossen bestimmten Ausbeutungs- und Herrschaftsverhältnissen. Damit wären wir beim nächsten Punkt. Was ist es eigentlich für eine Kritik, die Marx an diesem Kapitalismus übt? Diese Kritik wurde häufig als eine moralische Kritik verstanden, also als eine Kritik, wo man dem Kapitalismus vorwirft, ach Gottchen, das widerspricht ja dem Verständnis von Gerechtigkeit, von Gleichheit, von dem Guten oder was auch immer. Auch so ein Begriff wie Ausbeutung, den Marx benutzt hat, scheint in so eine Richtung zu gehen, einer moralischen Kritik. Ausbeutung bei Marx meint, dass die unmittelbaren Produzenten und Produzentinnen ein Produkt herstellen, in einer Waren produzierenden Gesellschaft einen Wert herstellen. Von diesem Wert erhalten sie in Gestalt des Lohns aber nur einen Teil. Der Rest geht an den Kapitalisten als Mehrwert. Diesen Sachverhalt, dass die Produzenten nur einen Teil des Produkts erhalten, bezeichnet Marx als Ausbeutung. Damit war allerdings keine moralische Verurteilung gemeint, denn das, was er sich am Anfang des Kapitals bemüht zu zeigen, ist, dass diese Ausbeutung durchaus mit dem äquivalenten Tausch einer warenproduzierenden Gesellschaft einhergeht. Es werden äquivalente, gleiche Werte getauscht und trotzdem findet Ausbeutung statt. Das ist der Witz. Also Ausbeutung nicht als Verletzung von solchen Gesetzen, sondern als deren Befolgung. Marx kritisiert also auch nicht Personen, die sich jetzt irgendwie unanständig verhalten, sondern er kritisiert Strukturen, in denen die Personen agieren. Und diese Strukturen stehen dementsprechend auch im Zentrum seiner Analyse. Wenn man sich mit dem Kapital beschäftigt, kann man das sehr gut nachverfolgen. Es kommen immer zuerst die ökonomischen Kategorien. Also der Marx analysiert zunächst mal die Kategorie Kapital und dann kommt er auf den Kapitalisten zu sprechen. Das ist nämlich die Person, die der Logik dieser Kategorie in ihrem Handeln folgt. Es ist nicht unbedingt der Eigentümer, das kann auch ein ganz anderer sein. Entscheidend ist, dass der Logik dieser Kategorie gefolgt wird. Das macht die Person zum Kapitalisten. Aber da muss man vorher verstanden haben, was ist Kapital. Und wenn man Kritik üben will, wenn man etwas verändern will, dann muss man an der Struktur, die durch diese Kategorie ausgedrückt wird, ansetzen und nicht, wie das ja zu Wahlkampfzwecken sogar bis in die SPD reinschwappt, die Person kritisieren. Also wenn vor 2 Jahren im Wahlkampf Franz Müntefering plötzlich von den Heuschrecken gesprochen hat, die da über die arme deutsche Wirtschaft herfallen und sie aussaugen. Und diese Heuschrecken, das waren irgendwelche spekulativ ausgerichteten Fonds. Dann ist es genau so eine verkürzte Kapitalismuskritik, die Personen für Strukturen verantwortlich macht. Und das ist natürlich auch eine sehr, sehr billige und im Grunde sehr affirmative Kapitalismuskritik, also man kritisiert die Personen, dann sollen sich die Personen ein bisschen zusammenreißen oder man erlässt vielleicht auch ein paar Gesetze, die es erzwingt, dass diese Personen sich zusammenreißen und an den Strukturen wird nichts geändert. Da kann das alles munter weitergehen wie gehabt. Nun gut, also es kommt auf die Struktur an und was kennzeichnet denn nun diese kapitalistische Struktur. Also was ist das Kapitalistische an diesem Kapital? Es ist nicht die Aufhäufung von Geld, es ist nicht der Reichtum als solcher, sondern es ist das Selbstzweckhafte der Produktion. Zweck der Produktion ist der Profit, aber nicht der Profit, um dann irgendjemandem ein gutes Leben davon zu finanzieren, das passiert zwar, aber eher als Nebeneffekt, sondern der Zweck der Profitproduktion ist, noch mehr Profit zu produzieren. Also den erreichten Profit zu investieren, um in der nächsten Periode den Profit noch weiter zu steigern und den zu nehmen, um in der nächsten Periode ihn noch mehr zu steigern. Profitmaximierung als einziges Ziel, als einziger Zweck. Alles andere, die Menschen, die dafür arbeiten müssen, die Produkte, die hergestellt werden, die Bedürfnisse, die dabei eventuell befriedigt werden, alles das ist nur ein Mittel für diesen Zweck. Und als ein solches Mittel, tja, geht es denen halt auch schlecht. Die werden als Mittel vernutzt, zerstört in der Produktion, also die kapitalistische Produktion, ist zerstörerisch gegen Mensch und Natur, nicht aus Uneinsichtigkeit der einzelnen Kapitalisten oder weil jetzt die Umweltgesetze fehlen oder ähnliches, sondern das resultiert aus diesem Charakter, dass der einzige Zweck des Kapitals die Profitmaximierung ist und alles andere eben nur ein Mittel dazu darstellt. Das Kapital ist allerdings nicht nur destruktiv, zerstörerisch gegenüber diesen Mitteln, es ist auch krisenhaft. Allerdings ist auch hier zu fragen, was ist überhaupt eine Krise? Ist eine Krise eine hohe Arbeitslosigkeit, Verelendung, Verarmung von einem großen Teil der Bevölkerung, wenn der Zweck kapitalistischer Produktion in der Profitmaximierung besteht, dann ist Arbeitslosigkeit als solche noch überhaupt keine Krisensituation. Sondern das Kapital ist nur dann in der Krise, wenn diese Profitproduktion beeinträchtigt ist. Dann können wir von einer Krise sprechen, aber nicht, wenn es Arbeitslosigkeit gibt, oder also wenn das jetzt das einzige Kriterium, der einzige Punkt wäre, oder wenn es eine große Verelendung in der Bevölkerung gäbe. Diese Profitproduktion kommt nun in der Tat immer wieder in die Krise, und da liegt auch so ein bedeutender jetzt inhaltlicher Unterschied zu den Behauptungen und Konzeptionen der bürgerlichen Ökonomie, sowohl der Ökonomie zu Marx seiner Zeit als auch der modernen, sei es nun neoklassischen, zum Teil auch keynesianischen Ökonomie. Im Mainstream der bürgerlichen Ökonomie kann zwar nicht abgeleugnet werden, dass es solche Krisen gibt, es wird aber immer ein Grund außerhalb der kapitalistischen Ökonomie gesucht. Also nicht der Kapitalismus ist schuld, sondern irgendwas, was von draußen kommt. Im 19. Jahrhundert ist man bei dieser Suche nach dem Draußen relativ weit gegangen. Ein bekannter Ökonom hat den Sonnenfleckenzyklus dafür verantwortlich gemacht. Also man hat festgestellt, es gibt diese zyklischen Krisen, so alle 9 bis 11 Jahre gibt es diesen Zyklus, Krise, dann kommt wieder langsam ein Aufschwung, Boom, dann gibt es einen Umschlagpunkt, Depression, wieder die Krise als unterer Wendepunkt, und es geht wieder aufwärts. Und siehe da, die Astronomen haben festgestellt, auf der Sonne, also wenn man es durchs Teleskop beobachtet, sieht man solche scheinbar schwarzen Flecken, deren Dichte, deren Häufigkeit ebenfalls so einem 9- bis 11-jährigen Zyklus folgt. Und Jevons hatte dann vermutet, naja, das könnte ja die Sonnenaktivität beeinflussen, das beeinflusst das Klima auf der Erde, das Klima beeinflusst die Landwirtschaft beeinflusst die Lebensmittelpreise beeinflussen die Löhne beeinflussen die Profite. Also letzten Endes alles die Sonne. Ja, ihr lacht, aber die Qualität von so modernen Krisenerklärungen, etwa in den 70er Jahren, als es im Jahr 74, 75 die erste große Weltwirtschaftskrise gegeben hat, nach dem Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit, die war auch nicht viel besser. Das waren die steigenden Ölpreise. Also das Öl, das halt die ganze Zeit wurde es relativ billiger. Jetzt sind die Ölpreise gestiegen. Das wurde verantwortlich gemacht für alles, was dann passiert ist. Oder in den letzten Jahren, wenn man sich da anguckt, was haben vor allem neoklassische Ökonomen geschrieben über Krisenursachen. Ja, da war es in Deutschland die viel zu starken Gewerkschaften, die nämlich viel zu hohe Löhne und einen viel zu unflexiblen Arbeitsmarkt durchgesetzt haben. Also immer sozusagen etwas von außen. Es ist nicht der Kapitalismus, sondern es ist irgendwas, was da von außen kommt. Marx hingegen hat versucht deutlich zu machen, und ich denke, er hat auch gute Argumente gefunden, dass es im Kapitalismus eine Tendenz gibt, immer wieder Krisen hervorzubringen, dass es widersprüchliche Entwicklungen gibt, einerseits nämlich die Produktion auszudehnen, alle Produktivkräfte zu nutzen, und die kann man in den meisten Fällen nur nutzen, wenn man größere Stückzahlen produziert, andererseits aber die konsumtiven Möglichkeiten zu beschränken, die Löhne der Arbeitskräfte niedrig zu halten, die Zahl der Arbeitskräfte niedrig zu halten, sodass immer eine Lücke existiert zwischen dem, was produziert wird, und dem, was konsumiert wird. Diese Lücke kann geschlossen werden durch Investitionen. Also wenn das Kapital selber die Güter nachfragt, um sie dann für künftige Produktionszwecke einzusetzen. Das setzt aber voraus, dass diese Investitionsmöglichkeiten als profitabel eingeschätzt werden und insbesondere als profitabler als Investitionen in sogenanntem fiktivem Kapital, also in Finanzmarktpapieren. Und da kann man nun zeigen, dass dieses System keineswegs immer reibungsfrei funktioniert, sondern ganz im Gegenteil, dass da eine Menge Probleme aufgebaut werden, die ihre Lösung darin finden, dass das Kartenhaus zusammenfällt. Und das ist der zweite Punkt, der bei diesen Krisen festzuhalten ist. Also der erste Punkt, auf den ich da raus wollte, war, Krise ist nicht gleich Arbeitslosigkeit und Elend, sondern von der Krise kann man nur sprechen, wenn der Profit in Mitleidenschaft gezogen wird, denn das ist der Zweck des Kapitals. Der zweite Punkt ist, die Krise ist zwar zerstörerisch für viele einzelne Menschen, die ihren Arbeitsplatz verlieren, ihre Lebensperspektiven verlieren. Die Krise ist zerstörerisch für viele Einzelkapitale, die bankrott gehen. Für das kapitalistische System, mit der Betonung auf System, ist die Krise aber produktiv. Dieses System erneuert sich, nimmt einen neuen Anlauf für seinen zerstörerischen Entwicklungsgang bis zur nächsten Krise. Bis eben da wieder so viele Widersprüche aufgebaut sind, dass das Kartenhaus erneut zusammenkrachen muss und damit Platz schafft, es auch wieder erneut aufzubauen. Also die Krise einerseits zwar zerstörerisch im Einzelnen für das System als Ganzes, aber überaus produktiv. Wenn das nun so, die Zeit ist auch schon bald vorbei, die ich mir genommen habe. Wenn das nun so die Grundelemente des Kapitalismus sind, also diese, was Marx als Ausbeutung bezeichnet hat, die zerstörerische Behandlung von Mensch und Natur, das Krisenhafte. Wenn das Entscheidende ist, dann sollte auch deutlich werden, dass eine Kapitalismuskritik, die jetzt nicht einfach nur an Ornamenten ansetzt, an oberflächlichen Verbesserungen, dass die nicht ansetzen kann an Personen, sondern an Strukturen. Die Person kann manchmal ziemlich übel sein. Also ich will um Himmels Willen jetzt nicht behaupten, jeder Kapitalist ist so ein armes, getriebenes Würstchen, das überhaupt nichts dafür kann. Die tun das manchmal, was sie da tun, mit viel Spaß an der Sache. Aber das ist nicht das Entscheidende. Selbst wenn sie das nicht tun, bleiben sie Kapitalisten und das Entscheidende sind die Strukturen, in denen sie handeln. Also wenn man Kapitalismus kritisieren will, muss man an diesen Strukturen ansetzen. Und da ist allerdings auch die Frage, an welchen denn? Historisch wurden immer die Eigentumsstrukturen in den Vordergrund gerückt. Und im sogenannten real existierenden Sozialismus, der nun seit einigen oder fast zwei Jahrzehnten nicht mehr real existiert, wurden im Wesentlichen die Eigentumsstrukturen verändert. Privateigentum wurde in Volkseigentum, Staatseigentum, Gesellschaftseigentum verwandelt. Und trotzdem, so ganz richtig haben diese Gesellschaften auch nicht funktioniert. Also, dass das jetzt der Hort der Emanzipation und Befreiung war, das wird heute wahrscheinlich auch kaum noch jemand behaupten wollen. Die Eigentumsstrukturen, zumindest sie alleine, sind nicht die Strukturen, an denen angesetzt werden muss, sondern es ist eher die Logik des gesellschaftlichen Prozesses, also die Art und Weise, wie wird produziert, wie verkehren Menschen miteinander und ob jetzt sozusagen der Kapitalist ein Ziel der Profitmaximierung vorgibt, Mensch und Natur für dieses Ziel vernutzt oder ob eine Planbehörde, eine zentrale Planbehörde, ein bestimmtes Ziel vorgibt, dem sich die anderen unterwerfen müssen. Das hat für die unmittelbaren Produzenten und Produzentinnen erstmal nicht so einen, macht es nicht so einen großen Unterschied. Wenn es, also um eine Kritik an Strukturen und vielleicht erleben wir es ja eines Tages, um eine andere Gesellschaft geht, dann kann die weder in so einer zentralen Planwirtschaft bestehen, noch in, was ja auch zum Teil diskutiert worden ist, in so einer alternativen Marktwirtschaft, wo also ein Marktsozialismus, wie das da zum Teil genannt worden ist, eingerichtet wird. Also in den einzelnen Betrieben werden die Einzelkapitalisten abgeschafft, aber jetzt sollen sozusagen die ganzen Belegschaften miteinander konkurrieren. Also man hat dann einen Kapitalismus ohne Kapitalisten. Der wird auch nicht viel schöner aussehen als der Kapitalismus mit Kapitalisten, sondern die einzige Chance, die es da wohl gibt, wirklich zu einer Alternative zu kommen, ist eine Kooperation der Menschen. Also weder sozusagen die Vermittlung einem anonymen Markt zu überlassen, noch irgendeiner zentralen Planbehörde, die dann auch nur eine Herrschaftsinstanz ist, sondern die Menschen selber auf unterschiedlichen Ebenen müssen kooperieren, müssen versuchen, ihre eigenen Angelegenheiten in die Hand zu nehmen, was gewiss nicht ohne Schwierigkeiten, ohne Probleme, ohne Konflikte abgehen wird, was aber zumindest die Chance bietet, dass die Menschen ihre eigenen gesellschaftlichen Verhältnisse kontrollieren, statt von diesen Verhältnissen und den Institutionen dieser Verhältnisse selber kontrolliert zu werden. Und das ist eine Aufgabe, die steht immer noch an. Und ich denke, diese marxische Analyse des Kapitalismus, diese marxische Kritik der politischen Ökonomie hat uns da nach wie vor, auch nach 150 Jahren, noch einiges dazu zu sagen. Gut, ich mache jetzt hier einfach mal Schluss. Danke euch für die Konzentration und Aufmerksamkeit. Und ja, damit können wir dann zum Diskussionsteil übergehen. Ja, bitte.
Meine Situation ist heute genauso wie damals bei Marx. Wenn damals aber Marx vom Kapitalismus sprach, dann war das für eine ganz geringe Bevölkerungsschicht und ganz, ganz wenige Menschen. Und wenn du sagst, eine Krise ist nicht nur, wenn der Ausdruck dann auch die Krise um die Profite dazu geht, dann waren das damals die Profite dieser wenigen Menschen. Heutzutage, wenn wir Kapitalismus denken wir meistens an Superreiche, denken wir an Bill Gates und solche Leute hier oder an die Brüder Ali und so weiter. Aber im Grunde streng genommen ist der Kapitalist wieder selbst die Kioskbesitzer. Und Kapitalist sind indirekt wir alle, wenn einer eine Rentenversicherung abschließt, dann zahlt er dort Geld ein, kriegt er zwar später mal das Geld zurück. Das Geld hat die Bank aber dann nicht verdient, weil sie irgendwie angelegt hat. Die Profite der Firmen oder dort, wo das angeht, wo ich ausfahre, da bin ich persönlich geschädigt, obwohl ich mich gar nicht dafür befinde.
Also ich sehe diesen Punkt ein bisschen anders. Und ich denke, der Marx hat ihn auch ein bisschen anders gesehen, denn er diskutiert bereits im Kapital, was ist überhaupt ein Kapitalist, also wann fängt er an? Ist etwa so ein selbstständiger Kioskbesitzer oder ein kleiner Handwerksmeister, der jetzt noch drei Gesellen hat, ist das bereits ein Kapitalist? Und Marx argumentiert, von einem Kapitalisten können wir nur dann sprechen, wenn der die Verwertung des Kapitals zu seinem einzigen Zweck macht. Also wenn er, der Kioskbesitzer, das ist ein kleiner Warenhändler, das ist kein Kapitalist, das ist ein kleiner, selbstständiger Warenhändler, der eine Menge schuftet und wenn er das, was er verdient, auf einen Stundenlohn umlegt, wahrscheinlich zu den schlecht bezahltesten Arbeitskräften gehört. Also mit ja, wenn man die Zahl der Stunden ins Verhältnis zu seinem Verdienst setzt, ist er schlechter bezahlt als so mancher Arbeiter. Also mit Kapitalist hat es nichts zu tun. Ich bin noch kein Kapitalist, wenn ich jetzt 10.000 Euro gespart habe, die auf die Bank lege und dafür 3-4% Zinsen bekomme. Du hast aber einen wichtigen Punkt angesprochen, was wir ja auch in den letzten Jahren beobachten konnten, was sich bei Marx mit den Aktien erst so angedeutet hat. Kapitalisten sind wenige. Der kapitalistische Markt, der umfasst hier alles. Und wenn es jetzt gelingt, die vielen, die nicht Kapitalisten sind, die eigentlich Interessen haben, die diesem Kapitalismus entgegenstehen, in diesen Markt zu integrieren, dass sie meinetwegen als Aktienbesitzer plötzlich am Wohl des Unternehmens, am Profit des Unternehmens interessiert sind oder mit ihren Ersparnissen ein kleines Zinseinkommen haben, dann ist das für dieses kapitalistische System eine fantastische Angelegenheit. Denen, die ausgebeutet werden, macht man damit die Ausbeutung noch schmackhaft und sagt, na, ihr habt doch selber was davon. Und jetzt guckt euch an, was ist gerade in Deutschland so in den letzten 10, 15 Jahren passiert. Die Rentenversicherung, was zuerst so eine Umlageversicherung war, von der wurde argumentiert, die ist viel zu teuer. Für wen wurde die eigentlich zu teuer? Die wurde fürs Kapital zu teuer, die da regelmäßige Beiträge zahlen sollten. Es muss privat sich abgesichert werden, heißt es. Wie wird das gemacht? Ihr müsst am Aktienmarkt, müsst ihr sparen, müsst in Pensionsfonds einsteigen. Das machen die Menschen auch. In den USA ist es schon viel früher passiert. Und plötzlich haben die kleinen Arbeiter und Angestellten interessieren sich dafür, wie sind die Profite von IBM, von Microsoft oder hier von Siemens und SAP und so weiter. Die sind auch, also wenn die Profite runtergehen, stimmt ja, da sind auch die kleinen Leute mit in Mitleidenschaft gezogen, weil dann ihre Rente kürzer wird. Aber im Grunde genommen ist es ein ganz geniales Manöver, Akzeptanz zu erzeugen.
Mit Speck fängt man Mäuse.
Ja, mit Speck fängt man Mäuse, aber die Mäuse verwandeln sich deswegen noch lange nicht in Katzen. Und genauso wenig der kleine Typ, der 10 Aktien hat, der ist noch lange kein Kapitalist.
Zum Beispiel den Kiosk, das ist mir so richtig klar geworden. Was ist jetzt Kriterium, warum der nicht Kapitalist wäre? Dann würde ich sagen, dass der kein Gewinnmacht kapitalistisch sein, weil ein kapitalistisches Unternehmen, das kein Gewinnmacht hat, ist auch nur kapitalistisch. Und ich mache klar, dass er arbeitet, wenn ich sehe, dass er auch Manager arbeitet.
Bei Kapital geht es um die Verwertung von Wert. Du schießt eine bestimmte Wertsumme vor, um diesen Wert zu vergrößern. Das normale Mittel oder das grundlegende Mittel ist Ausbeutung der Arbeitskraft. Du kaufst Produktionsmittel, stellst Arbeitskräfte ein. Die Arbeitskräfte erhalten in Gestalt des Lohns nur einen Teil dessen, was sie als Wert neu produzieren. Wenn das erfolgreich ist, da hast du recht, das muss nicht immer erfolgreich sein, dann geht ja auch das Unternehmen pleite, wenn es nicht klappt. Wenn es erfolgreich ist, hat sich Kapital verwertet. Von einem Kapitalist kannst du aber erst dann sprechen, wenn du dich rein auf diese Verwertung konzentrieren kannst. Also wenn du so viele Arbeitskräfte hast, dass du da nicht selber Hand anlegst, sondern dass du die Arbeitskräfte überwachst, dass die ordentlich arbeiten, dass du dich darauf konzentrierst, die profitabelsten Möglichkeiten für dein Unternehmen zu erkunden. Dann bist du Kapitalist. Der Kioskbesitzer, das ist im Grunde genommen lediglich ein selbstarbeitender kleiner Warenhändler. Der bezieht seine Zeitungen zu einem Preis, auf den er keinen Einfluss hat, und muss sie verkaufen zu einem Preis, auf den er ebenfalls keinen Einfluss hat. Und seinen Kiosk, den kann er nur da hinsetzen, wo das genehmigt wird. Und da sitzt er jetzt den ganzen Tag, hofft, dass ein paar Käufer kommen. Das hat mit Kapitalismus genauso wenig zu tun wie der Pförtner in seinem Pförtnerhäuschen.
Es sei denn, er hat eine Reihe von Kiosken, 10, 20, und hat da auch seinen Sklaven.
Das wäre etwas anderes. Dann ist er aber nicht mehr der kleine Kioskbesitzer, dann ist er der Kioskkettenbesitzer. Und wenn die Kette lang genug ist, ja okay, dann sieht die Geschichte anders aus. Das Kriterium, und ich halte das Kriterium für sinnvoll von Marx, ist, dass er so viele Kioske in dem Beispiel hat, dass er sich auf die reine Verwaltung des Kapitals beschränken kann. Dass es also nicht nötig ist, meinetwegen, er macht einen zweiten Kiosk auf, aber er muss in dem ersten nach wie vor selber sitzen. Im zweiten kann er sich einen Angestellten leisten, aber im ersten muss er noch 12 Stunden sitzen. Sondern wenn er jetzt 10, 20 Kioske hat und kann sich rein darauf konzentrieren, Kapitalfunktion zu vollziehen, also sich zu überlegen, wie kann ich das Kapital, was in den Kiosken investiert ist, am besten verwerten. Aber ich muss nicht selber die Arbeit machen, aus der ich dann meinen Gewinn rausziehen will. Dann wird er zum Kapitalist. Und das ist in jeder Branche, ist es unterschiedlich. Also bei den Kiosken würde ich mal vermuten, da muss man verdammt viele Kioske haben, um sich da in der Weise zurückziehen zu können. In einigen anderen Branchen ist es bereits wesentlich schneller möglich.
Warum ist das ein Kapitalist? Das ist den ganzen Tag mit anderen als die Verwertung des Kapitals beschäftigt.
Ein Fondsmanager ist ein Kapitalist. Der marxische Terminus ist ein fungierender Kapitalist. Also der Kapitalist, für den ist nicht das Eigentum das Charakteristikum, sondern das Charakteristikum ist, dass er den Zweck des Kapitals, Verwertung, zum Zweck seines Handelns macht, zum ausschließlichen Zweck. Und der Fondsmanager, der hat Kapital, was ihm treuhänderisch übergeben worden ist. Also wenn wir jetzt Anteile von so einem Fonds kaufen, dann geben wir ja dem unser Geld, was wir erspart haben aus unserer Lohnarbeit. Und dieser Fondsmanager, der versucht, dieses Geld so in fiktives Kapital zu investieren, dass der Gewinn damit maximiert wird. Für sich selber gibt es eine Provision oder eine Verwaltungsgebühr, wo er auch nicht zu kurz kommt. Wenn es klappt, ziehen wir auch Gewinn als kleine Sparer daraus, aber er ist der Kapitalist, der für die Kapitalverwertung sorgt.
Das würde doch dann auch heißen, dass die Manager dann auch Kapitalisten sind.
Das ist genau der Punkt, auf den Marx mit diesem Ausdruck fungierender Kapitalist hinaus will. Es kommt nicht auf das Eigentum an, es kommt nicht auf die Rechtsform an, dass der jetzt einen Lohnarbeitsvertrag hat, sondern es kommt auf den Inhalt und auf die Logik der Tätigkeit an. Und deswegen hatte ich ja auch so betont, wenn man Kapitalismus kritisieren will und man konzentriert sich auf die Eigentumsverhältnisse, dann ist es viel zu kurz gegriffen. Es kommt auf die Logik der Tätigkeit an und auf die Logik von einem ganzen gesellschaftlichen Prozess.
Weil wenn die Eigentumsverhältnisse geändert wären, dann hätten auch die Manager eine ganz andere Funktion, beziehungsweise würden auch ganz anders eingesetzt werden, wenn sie überhaupt mehr Funktion noch gäbe. Also insofern.
Na, das kommt ja darauf an, wie da die Eigentumsverhältnisse geändert werden. Wenn jetzt ein Betrieb zum Beispiel verstaatlicht wird, aber nach wie vor dieser Betrieb versuchen soll, den Profit zu maximieren, dann ist das genauso kapitalistisch wie vorher. Da ändert sich nichts dran, sondern eine Änderung hätten wir erst, wenn sich die gesamte gesellschaftliche Struktur ändert, die Logik sich ändert und nicht mehr Profitmaximierung das Ziel wäre. Das ist das Entscheidende und nicht der Eigentumstitel oder der Arbeitsvertrag oder dergleichen.
um eine strukturelle Kritik geht, warum unterscheidet er überhaupt zwischen Kapitalisten und Nicht-Kapitalisten? Was ist denn das Nützliche oder wozu braucht er die Differenzierung?
Na, die Differenzierung erfahren wir ja am eigenen Leib. Also ob du jetzt Lohnarbeiter bist oder ob du Kapitalist bist oder ob du Grundeigentümer bist, hat ja für deinen Alltag und für deine Handlungsmöglichkeiten eine enorme Relevanz. Und worauf es dem Marx ja ankommt, ist diese Struktur zu analysieren und aufzuzeigen, dass das, was du in dieser Struktur tust, nicht vollständig, aber zu einem guten Teil durch diese Struktur definiert ist, durch diese Struktur gegeben ist. Und insofern, also ist diese Differenz zwischen Kapitalist und Arbeiter, Grundeigentümer, Geldbesitzer und so, die ist nicht vom Tisch. Das Entscheidende ist nur, du musst diese Stufe tiefer gehen zu den Strukturen und dann verstehst du, was los ist. Aber es heißt nicht, alles jetzt einzuebnen.
Solidarische Ökonomie. Ist es das, was Sie anstreben, wenn Sie sagen, Kooperation der Menschen untereinander?
Also ich gebe zu, diese Kooperation, was ich da angedeutet habe, das ist sehr vage, Kooperation. Es war eher so eine Bestimmung im Negativen, also weder diese zentrale Planbehörde, die sich genauso als Herrschaftsinstanz etabliert, noch ein Marktsozialismus, wo man dann einen Kapitalismus ohne Kapitalisten versucht zu praktizieren. Solidarische Ökonomie ist allerdings ein ähnlich vages Konzept, wo ich allerdings ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, ziemlich viel Misstrauen habe, weil da wird eigentlich ausgegangen eher von marktwirtschaftlichen Strukturen als Hintergrund und dann versucht man das so hier und da ein bisschen zu verbessern. Und das ist ja auch die Frage, wenn es um Alternativen geht. Kann man mit so einer graduellen Verbesserung wirklich was anderes erreichen? Oder setzt sich dann nicht doch wieder die Logik von Markt und Kapital und Verwertung durch, sodass ein grundsätzlicher Bruch her muss? Und da würde ich halt sagen, um zu einer wirklich nicht kapitalistischen Gesellschaft zu kommen, reicht es nicht aus Eigentum irgendwie umzuverteilen, Kapitalisten abzuschaffen, sondern man muss auch Alternativen zu Markt, zu Ware und Geld finden. Ja, also die ganzen Modelle Sozialismus mit Geld, da gehen bei mir sämtliche Warnleuchten an. Weil der Sozialismus mit Geld, der wird ziemlich schnell zum Kapitalismus mit Geld. Das Ganze ohne Geld abzumachen, und das ist jetzt gemeint mit dieser Kooperation, also nicht etwas zu produzieren, das auf den Markt zu werfen und zu gucken, was bringt es ein, sondern sich wirklich mit den anderen darüber auseinanderzusetzen, was produziert wird, wie es produziert wird, wie viel produziert wird, das ist eine schwierige Sache. Also da will ich jetzt überhaupt nicht so tun, als würde sich das von selber verstehen. Das ist schwierig, das ist konfliktbeladen, aber ich glaube, das ist wirklich die einzige Chance, um aus diesem Kapitalismus rauszukommen. Na, wenn wir einen Tauschhandel haben, dann führt es auch wieder zu Geld nach einer Weile.
Ich würde gerne nochmal so ganz auf den Anfang zurück, nämlich dass die Tatsache, dass du überhaupt den Markt als Ausgangspunkt genommen hast, was ja damit steht und fällt, dass diese Idee von Ausbeutung, aus Entstehung von Kapital durch Mehrwert und so weiter, dass die überhaupt stimmt. Es gibt ja durchaus andere Behauptungen über den Zusammenhang von Wert und Arbeit, wo er eben gerade das auch den Zusammenhang überhaupt gar nicht gibt. Das Wert sich nur durch eine Abfrage und Angebot bestimmt, Grenznutzentheorie und irgendwie was dergleichen. Und es gibt ja eine Menge Erscheinungen, die das natürlich auch nahelegen, dass es diesen Zusammenhang gibt. Also Stichwort zum Beispiel 19 Euro Flüge, die an anderer Stelle 500 Euro kosten, obwohl die gleiche Arbeitsleistung sozusagen dafür erbracht wird. Ne? Und ich würde gerne mal so einfach so ganz grob mal so wissen wollen, warum solche Ideen, die ja nach Marx gekommen sind, also hier jetzt einfach beiseite gehen. Und vielleicht noch eins draufgehen, so wird eingangs von materieller, immaterieller Arbeit das Stichwort gegeben und auf Neudeutsch Dienstleistungsgesellschaft, wo man ja vielleicht auch auf die Idee kommen könnte, dass und dieser Gedanke, man produziert etwas, braucht so und so viel Arbeitszeit dafür, der Arbeiter muss so und so viel Lebensmittel dafür haben, damit er daran nicht stirbt, an dem er arbeitet, und die Differenz bei der Kapitalist ein, das funktioniert ja mit immaterieller Arbeit alles nicht so ganz einfach. Und ja, ich würde einfach nur mal gerne wissen wollen, so gut dieser Fokus auf Marx dann letztendlich begründet.
Gut, damit machst du natürlich ein großes Fass auf. Um diesen Fokus auf Marx ausreichend zu begründen, müsste ich natürlich auch eine ausführliche Kritik dieser ganzen Ansätze, die du jetzt erwähnt hast, liefern. Und das wäre ein bisschen, nicht nur einen Abend füllend. Deswegen beschränke ich mich auf so ein paar Andeutungen. Also auch zu Marx-Zeiten waren diese Nutzentheorien durchaus bekannt. Und es gab da eine Auseinandersetzung, also die Grenznutzentheorie, die kam später. Aber die Überlegung, was hat jetzt Wert mit Nutzen zu tun, was hat Wert mit Angebot und Nachfrage zu tun, die waren auch durchaus bei zu Zeiten von Marx bekannt und waren neu. Marx konzentriert sich auf Arbeit nicht einfach deshalb, weil er jetzt die Austauschrelation zwischen zwei Waren herauskriegen will. Also dass er sagt, jetzt gucken wir uns mal an, diese Wasserflasche und dieses Aufnahmegerät. In welchen Relationen tauschen die sich aus? Also 100 Flaschen Wasser gegen ein Aufnahmegerät. Jetzt gucken wir da genau hin und stellen fest, hoppla, man braucht dieselbe Arbeit, um diese 100 Flaschen Wasser zu produzieren oder dieses eine Aufnahmegerät, und insofern tauscht es sich aus. Das war nicht der marxische Gedankengang. Die tatsächlichen Austauschverhältnisse, die sind wesentlich komplizierter. Das ist auch genau das, was der Marx im Gang durch die drei Bände des Kapitals darstellt. Da spielen dann Profitraten und Ähnliches eine Rolle. Seine These, und an der würde ich festhalten, war aber, dass das, was du an der Oberfläche der Gesellschaft siehst, also von mir aus auch dieses Beispiel mit dem Flug für 19 Euro und für 500 Euro, dass, wenn ich das wirklich aufklären will, jenseits von einzelnen Besonderheiten, dass meinetwegen eine Fluggesellschaft einen Flug anbietet, weit unter ihren eigenen Kosten, nur um einen Werbeeffekt zu haben. Aber wenn ich sozusagen das Allgemeine daran aufzeigen will, dass ich dann bei der Arbeit anfangen muss. Also das mit der Arbeit ist nicht schon das Ende, sondern es ist der Anfang der Analyse. Das ist der eine Punkt, der zu berücksichtigen ist. Der zweite Punkt ist, dem Marx geht es nicht um die Austauschrelationen alleine, sondern dem geht es eigentlich um den Charakter des gesamten ökonomischen Prozesses. Und seine Ausgangsfrage ist nicht, wie bestimmen sich die Austauschrelationen, da sagt er zwar was dazu, aber seine Ausgangsfrage ist, welches ist eigentlich der gesellschaftliche Charakter einer Arbeit, die einerseits privat, unabhängig von allen anderen verausgabt wird und doch in so einem gesellschaftlichen Zusammenhang eingebettet ist. Also dieser Widerspruch Privatarbeit, gesellschaftliche Gesamtarbeit. Das ist sein Ausgangspunkt, das will er untersuchen, und dass er das untersuchen will, liegt daran, dass er glaubt, hier wirklich den Schlüssel für alles Weitere zu finden. Wenn man sich jetzt die Konkurrenzunternehmen anguckt, ist es ja ganz interessant, also du hast ja die Grenznutzenlehre erwähnt, die kam so um 1870 auf, hat sich dann am Ende des 19. Jahrhunderts durchgesetzt und im 20. Jahrhundert zur Neoklassik und der sogenannten allgemeinen Gleichgewichtstheorie geführt. Die hatte am Anfang, so um 1870, 1880, durchaus eine ähnlich breite gesellschaftstheoretische Erkenntnisansprüche. Es sollte sozusagen das Ganze der Ökonomie verstanden werden. Nur da hat sich ziemlich schnell gezeigt, das funktioniert so nicht. Das Einzige, was man machen kann, man kann unter ganz eingeschränkten Voraussetzungen etwas über Preisbewegungen aussagen. Der Höhepunkt dieser Theorieentwicklung ist die allgemeine Gleichgewichtstheorie. Da gibt es auch ein Buch konnte man mit dem Kapital, also was auf der einen Seite das Kapital jetzt für den marxischen Ansatz ist, ist das Buch von Arrow und Hahn, General Equilibrium von 1971, ungefähr für diese Sparte, wo sie zusammenfassen, was sie aussagen können. Und die können eine ganze Menge über Ökonomie aussagen, unter anderem unter folgenden Voraussetzungen. Wir abstrahieren völlig von Geld. Also Geld darf es in unserer Ökonomie nicht geben. Wir abstrahieren von der Zukunft, beziehungsweise wir setzen voraus, dass alles, was in der Zukunft passiert, heute schon bekannt ist. Also dass man heute schon weiß, was wird der Preis von Regenschirmen in 30 Jahren sein. Und nicht nur für die Regenschirme, sondern für jede Ware soll das geben. Und so geht es noch eine ganze Latte weiter und dann kann man mit einer Menge mathematischem Aufwand ableiten, es existiert ein Gleichgewicht in der Ökonomie. Also im Grunde genommen ist es eine mathematische Übung, die man irgendwie ökonomisch interpretiert, die aber über die reale Ökonomie, wo es Geld gibt, wo es Unsicherheit gibt, überhaupt nichts aussagen kann. Also ich würde sagen, dieses ganze Programm ist gescheitert. Also das hat zwar ein formales Ergebnis gebracht, was in Lehrbüchern niedergelegt worden ist, was hier in volkswirtschaftlichen Fachbereichen gelehrt wird. Wenn jemand von euch VWL studiert, dann muss er über so ein Zeug Klausuren schreiben und Prüfungen ablegen. Aber mit dem Verständnis von Kapitalismus, von kapitalistischer Entwicklung, hat es absolut nichts zu tun. Und insofern würde ich eben schon sagen, der Marx ist der Einzige, wo es sich lohnt, nachzubohren, wo es sich lohnt, sich tiefer damit zu beschäftigen.
Ich habe noch eine Verständnisfrage, und zwar, wenn wir reden über materielle Wertschöpfung, ne? Immaterielle Wertschöpfung. Gehört denn zu dieser immateriellen Wertschöpfung nicht auch das Thema Spekulationsgeschäfte mit dazu? Das habe ich jetzt nicht richtig.
Also da muss ich zunächst mal, ich habe diese Begriffe vorhin benutzt, materielle und immaterielle Arbeit, aber das habe ich nicht benutzt, also weder als meine Begriffe, noch dass die von Marx kommen. Die wurden vor allem von Hart und Negri in diesem Buch Empire benutzt, um die marxische Werttheorie zu kritisieren. Dieser Kritik liegt aber ein verkürztes Verständnis der Werttheorie zugrunde, nämlich die Vorstellung, dass Marx sagen würde, nur durch industrielle Arbeit, die jetzt ein handgreifliches Produkt, ein Buch oder ein Tisch oder so etwas produziert, wird Wert geschaffen. Und alles, was nicht so handgreiflich aussieht, wie zum Beispiel eine Dienstleistung, würde keinen Wert schaffen. Also das wird Marx unterstellt, das sagt er aber nicht. Und dann wird von den beiden Herren argumentiert, heutzutage würde der Bereich der materiellen Produktion abnehmen und der Bereich also von verschiedenen Dienstleistungen, die in immateriellen, nicht materiellen Produkten resultieren, würde zunehmen und deshalb sei heute die marxische Werttheorie völlig obsolet. Wenn wir uns jetzt angucken, was hat der Marx denn gemacht? Da hat er nämlich, wenn er über Wert gesprochen hat und Arbeit, eine Unterscheidung gemacht, auf die ich jetzt gar nicht eingegangen bin, die aber sehr wichtig ist. Er hat unterschieden zwischen konkreter Arbeit und abstrakter Arbeit. Das sind nicht zwei verschiedene Arbeitsarten, sondern das Argument war, eine Ware ist einerseits ein Gebrauchswert, ein nützliches Ding und als solcher Resultat einer bestimmten konkreten Arbeit. Der Tisch ist Resultat von Tischlerarbeit. Der Anzug ist Resultat von Schneiderarbeit. Beide Male ganz unterschiedliche Arbeitsprozesse, die in ganz unterschiedlichen Gebrauchswerten resultieren. Als Wertgegenstände, als ökonomische Werte, sind sie aber qualitativ gleich und Arbeit als gleiche Arbeit, als menschliche Arbeit schlechthin, ist für diesen Wert verantwortlich. Also nicht die Tischlerarbeit ist für Wert oder die Schneiderarbeit ist für Wert verantwortlich, sondern das bezeichnete Marx als abstrakte Arbeit, menschliche Arbeit als solche, die für Warenproduktion verwendet wird. Die resultiert in Wert. Was nun da gemacht wird von Hart und Negri und vielen anderen, ist im Grunde genommen, dass sie konkrete und abstrakte Arbeit miteinander verwechseln. Wert, ja? Okay, dann nehmen wir mal den Vorteil, ach ja, da gibt es sogar Kreide, dass wir hier eine Tafel haben, eine Ware, das können wir ja ganz einfach überprüfen an unserem Alltag, ist einerseits ein Gebrauchswert, ein nützlicher Gegenstand, der Tisch, auf dem wir was ablegen können, und wenn es sich um Ware handelt, wenn das Ding getauscht wird, dann ist es auf der anderen Seite Wertgegenstand. Es hat diesen komischen, ökonomisch abstrakten Wert. Diese Ware wurde produziert von Arbeit, durch irgendeinen Arbeitsprozess. Die verschiedenen Gebrauchswerte werden hervorgebracht durch verschiedene Arbeitsarten. Also der Tisch wird hervorgebracht durch Tischlerarbeit. Ein Kleidungsstück wird hervorgebracht durch Schneiderarbeit. Ein Buch wird hervorgebracht durch Buchdruckerarbeit und so weiter. Das heißt, eine bestimmte konkrete Arbeitsart produziert einen bestimmten Gebrauchswert. Und zu der konkreten Arbeit gehört eine bestimmte Qualifikation, bestimmte Kenntnisse, die sich eben von Arbeitsart zu Arbeitsart unterscheiden. Wenn aber nun dieser Gebrauchswert getauscht wird, wenn er Wert, ökonomischen Wert aufgrund dieses Tausches oder im Tausch besitzt, dann liegt es daran, dass diese Arbeit lediglich als Arbeit als solche zählt, nicht als Tischlerarbeit, nicht als Schneiderarbeit, sondern als menschliche Arbeit und die bringt diesen Wert hervor. Ob dieser Wert existiert oder nicht, liegt jetzt nicht an der Art von konkreter Arbeit, sondern es liegt daran, ob getauscht wird oder nicht. Und eine Dienstleistung ist nichts anderes als ein spezieller Produktionsprozess, in dem Produktion und Konsumtion zusammenfallen. Also der Bäcker, der kann nachts das Brötchen backen und ich esse das morgens zum Frühstück. Also der Akt der Produktion und der Akt der Konsumtion fallen räumlich und zeitlich auseinander. Die Taxifahrerin, die mich zum Bahnhof fährt mit dem Taxi, die produziert eine Ortsveränderung. Das ist ihr Produktionsprozess. Und ich konsumiere dieses Produkt Ortsveränderung. Und das geht nur gleichzeitig. Die kann nicht morgens zum Bahnhof fahren und ich muss abends dahin. Da kriege ich meinen Zug nicht. Und genauso ist es meinetwegen bei irgendwelchen pflegerischen berufen. Also die Pflege, ist, wenn getauscht wird, da wird ein Produkt produziert, eine Pflege, oder vielmehr, nee, das ist noch unabhängig vom Tausch. Das Produkt ist die Pflege und im selben Moment konsumiere ich die. Also Dienstleistung oder Nichtdienstleistung ist ein Unterschied bei konkreter Arbeit. Was zur Ware wird oder nicht, hängt vom Tausch ab. Also wenn mich die Taxifahrerin zum Bahnhof fährt, die Taxiuhr läuft, ich zahle, dann wurde das Produkt Ortsveränderung als eine Ware produziert. Besitzt Wert und ich muss es bezahlen. Wenn mich ein Freund zum Bahnhof fährt, aus Freundschaft, aus Gefälligkeit, dann ist das keine Ware und ich muss nichts bezahlen. Genauso wie wenn ein Freund für mich ein Brötchen backt, was ich essen kann, ohne zu bezahlen, ist es auch keine Ware. Also diese ganze Debatte über materielle und immaterielle Arbeit, über Dienstleistung, zumindest wenn sie als Kritik an der marxischen Werttheorie formuliert ist, verwechselt diese beiden Ebenen.
Ich wollte sagen, in der kapitalistischen Gesellschaft heißt das, der konkrete Arbeit ist immer da, aber dominierend ist die abstrakte Arbeit. Oder bestimmend.
In der kapitalistischen Gesellschaft wird ja nicht nur Ware und Wert produziert, sondern in einer kapitalistischen Gesellschaft zerfällt ja dieser Wert oder enthält dieser Wert Mehrwert. Also aus dem Wert der Ware müssen einerseits die Maschinen, die Produktionsmittel und die Löhne bezahlt werden. Und das, was übrig bleibt, das ist der Mehrwert, den sich der Kapitalist aneignet. Und der ist der Zweck von dem ganzen Prozess. Und jetzt wird die ganze konkrete Produktion so organisiert, also diese konkrete Arbeit hier wird so organisiert, dass der Mehrwert maximal wird. Und das ist dann, also sozusagen wie das Kapitalistische, die kapitalistische Produktionsweise auf den konkreten Produktionsprozess übergreift. Dieses Ding hier unten, das wird zur Dominante. Die Ausbeutung, die ist im Grunde genommen schon vorher da. Also sozusagen auch wenn die Ausbeutung beginnt ja da, wenn ein anderer für mich arbeitet, einen aufgrund der Verausgabung von abstrakter Arbeit Wert produziert und ich ihm einen Teil dieses Werts als Lohn bezahle, den anderen Teil behalte. Dann haben wir Ausbeutung. Jetzt geht es im Kapitalismus aber nicht nur um Ausbeutung, sondern es geht um Maximierung, dass das, was bei der Ausbeutung rauskommt, maximal wird. Und das führt dazu, dass der ganze Produktionsprozess permanent umgewälzt wird, um dieses Maximum rauszuholen.
Ich habe mal relativ grundsätzlich Frage. Wenn ein Arbeitgeber sagt, ich zahle meinen Arbeitern 10% mehr Lohn, ist er dann auf eine Maximierung des Mehrwerts aus, weil er sagt, ich gebe meinen Leuten 10% mehr, dann sind sie zufriedener und arbeiten schneller? Oder kann man auf der anderen Seite sagen, dass er nicht nach Maximierung des Mehrwerts arbeitet, weil er menschenvoll ist und seinen Arbeitern auf seiner Linie 10% mehr Lohn ist?
Ja, du hast ja zum Teil die Antwort schon selber formuliert. Also diese 10% mehr Lohn, die können einen guten Grund, also guter Grund in Anführungszeichen haben, der in dieser Maximierung liegt. Also meinetwegen, ich will dafür sorgen, dass die Leute schneller arbeiten. Es gibt irgendwelche Unruhe in der Belegschaft, okay, gebe ich denen ein bisschen mehr Geld, dann ist diese Unruhe weg. Also es gibt sozusagen durchaus Gründe, mehr zu zahlen, um damit durchaus den Profit zu steigern. Aber es kann nun durchaus sein, da ist so ein Menschenfreund, der sagt, Mensch, ich möchte jetzt der humane Kapitalist sein, streichen wir mal die Fabrikhalle bunt, lassen nette Musik laufen, und zahlen den Leuten noch 10% mehr Geld. Das kann der gute Mann eine Weile machen. Also sozusagen wirklich ohne Hintergedanken, meine ich jetzt, wie wir es am Anfang ausgesprochen haben. Dann wird aber Folgendes passieren, der ist ja nicht allein auf der Welt, sondern er konkurriert mit anderen Kapitalisten, die das in der Regel nicht machen. Das heißt, die anderen haben weniger Kosten als er. Das heißt, am Markt können sie die Produkte, die hergestellt werden, billiger verkaufen. Ja, wenn der Markt jetzt eng ist, dann kaufen die Konsumenten die billigen Produkte und lassen ihn mit seinen teuren links liegen. Und dann wird er irgendwann aufhören, ein Kapitalist zu sein, sondern wird ein bankrotter Kapitalist sein. Und das ist ja genau das, was der Marx auch meint, wo er da im Anfang vom im Vorwort zum ersten Band schreibt, es kommt mir nicht drauf an, auf die Personen. Also er schreibt da, ich zeichne die Gestalten von Grundeigentümer und Kapitalist keineswegs in rosigem Licht. Aber es geht hier nicht um die Personen. Die Personen sind nur Personifikation ökonomischer Kategorien. Das heißt, ihm geht es darauf an, dieses typisch kapitalistische Verhalten ist eines, das durch die Verhältnisse erzwungen wird. Und da gab es jede Menge auch historischer Beispiele, zum Beispiel im 19. Jahrhundert, was der Marx ausführlich abhandelt, Kampf um die Grenzen des Arbeitstages. Der Arbeitstag wurde immer länger ausgedehnt. Jeder Kapitalist machte da im Prinzip mit, weil es die anderen machen, hatte aber durchaus auch eingesehen, zumindest manche der Kapitalisten, die Leute gehen dabei vor die Hunde. Ja, bloß individuell kann ich nichts ändern. Wenn ich individuell das ändere, dann gehen die Arbeiter bei mir vielleicht nicht vor die Hunde, aber ich gehe als Kapitalist vor die Hunde. Und da ist dann die einzige Möglichkeit, also einer innerkapitalistischen Lösung, dass der Staat ein Zwangsgesetz für alle Kapitalisten aufstellt und die Arbeitszeit beschränkt. Also dann darf eben keiner länger als 10 oder 12 Stunden arbeiten. Damit haben wir wieder die Gleichheit der Konkurrenz. Und das passiert ja durchaus in der Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft, dass der Staat die kapitalistische Ausbeutung einschränkt, um sie langfristig zu sichern. Und da kann man, also unter dem Aspekt, kann man den ganzen Sozialstaat diskutieren. Also das ist nicht der Sozialstaat, wird ja häufig so als die Errungenschaft der Arbeiterbewegung angesehen. Natürlich wurde für vieles auch gekämpft von den Menschen. Das ist ja völlig unbestritten. Aber gucken wir uns zum Beispiel sowas an wie Arbeitslosenversicherung. Okay, auf der einen Seite, ich habe auch schon Arbeitslosengeld gekriegt und war froh darum, ist es für den Einzelnen ein Vorteil. Aber was ist die kapitalistische Funktion davon? Für das Kapital wird die Arbeitskraft erhalten. Also die Arbeitskraft, die heute nicht benötigt wird, die geht nicht vor die Hunde, sondern die wird zumindest eine Weile aufbewahrt,
warm gehalten,
damit sie morgen wieder ausgebeutet werden kann. Zusätzlich, also gerade wie das Ding in Deutschland organisiert ist, hat es auch noch einen disziplinierenden Effekt. Wann kriege ich nämlich Arbeitslosengeld? Wenn ich, wie das so schön heißt, dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehe. Ich kriege das nicht, damit ich überlebe, sondern nur, wenn ich bereit bin, braver Lohnarbeiter zu sein. Und insofern ist dieser Sozialstaat nicht der Anfang vom Sozialismus, sondern eine sehr kapitalistisch funktionale Angelegenheit. Aber das ist ein anderes Thema. Es gibt ja hier noch einen Vortrag zum Staat.
Grunde schadet sich der sogenannte Turbokapitalismus ja im Moment an sich selbst. Das heißt, im Moment, als die staatlichen Regularien gemacht hat, gibt ja diese Freiheitsbedarf, die erstmal einzeln zu weisen. Das heißt, ich würde mich damit den Recht schaden.
Das kommt.
Ich würde jetzt immer mehr Wettbewerb stattfinden, bis hin zum Gesetzverstoß.
Das kommt drauf an. Also das Beispiel Arbeitslosengeld ist ja auch eine ganz hübsche Sache in der Hinsicht. Es kommt drauf an, immer in welchem Umfang sind solche Sicherungen für den Kapitalismus notwendig, wer finanziert sie. Also, ob jetzt das Arbeitslosengeld 6 Monate gezahlt wird oder 2 Jahre, da gibt es keine prinzipielle Antwort, genauso wenig, was ein Normalarbeitstag ist. Ist ein Normalarbeitstag 10 Stunden, wie im 19. Jahrhundert? Sind es 8 Stunden? Sind es 7 Stunden oder vielleicht nur 6? Da gibt es keine allgemeine Antwort drauf. Das hängt von den Umständen ab und es ist umkämpft. Und insofern ändert sich das auch, was bei diesem sogenannten Turbokapitalismus passiert. Mag durchaus sein, dass da einige Sachen sozusagen über das kapitalistisch Funktionale hinausgeschossen sind. Aber da gibt es ja durchaus auch so eine innerkapitalistische Kritik. Braucht man nicht vielleicht doch ein bisschen mehr Regulation? Ja, und da wird sich das also zwischen den Polen völlig ohne Regulation und viel Regulation, da pegelt sich das ein. Und darüber gibt es dann politische Kontroversen, da kann man Wahlkämpfe mit machen, ganze Parteien können sich darüber definieren und das ist dann der Inhalt von dem politischen Prozess, also nehme ich jetzt dem armen Ingo, der nächste Woche kommt, sein Thema vorweg, was macht der bürgerliche Staat? Er muss überhaupt das kapitalistische Gesamtinteresse herausfinden, das existiert nicht einfach, liegt nicht einfach da. Er muss es herausfinden und er muss es in der Gesellschaft legitimieren, der Mehrheit gegenüber, dass die zustimmen, dass die sagen, ja, genau, jetzt brauchen wir halt diese sozialen Einschnitte, siehe Rot-Grün. Und nicht jetzt hier gleich die Revolution ausbricht. Also das ist im Grunde der Inhalt des politischen Prozesses, da so ein Mittelding rauszufinden.
Mich würde nochmal mehr praxisorientierte Frage interessieren. Du hast ja gesagt, dass irgendwie dieser real existierende Sozialismus jetzt nun nicht das Gelbe vom Ei ist und nun 90 Jahre feiern zur Oktoberrevolution auch nicht unbedingt das Banal, das sozusagen gesellschaftliche Verhältnisse ändert. Wo gibt es Anknüpfungspunkte für gesellschaftliche Verhältnisse? Ich meine diese Frage vor allen Dingen auch das Proletariat, was ja für eine Arbeiterklasse super lange revolutionäres Subjekt war, Subjekt der Veränderung, ist ja zumindest soziologisch verschwunden. Also die Leute, die da arbeiten bei VW, das ist Mittelstand, das sind Deutsche oder was anderes in den Bänken. Wo gibt es da Anknüpfungspunkte? Also ich meine, wir können uns hier umgucken, es sind schon für Braunschweig viele Leute, aber die Studenten, ich glaube, die warten auch nicht unbedingt, um 68 zu wiederholen. Wo meinst du, gibt es für uns Anknüpfungspunkte, auf diesem Haufen Scheiße ein bisschen was aufzuholen, um das mal sehr vulgär zu formulieren?
Na gut, du hast jetzt Anknüpfungspunkte in zweierlei Hinsicht genannt oder angesprochen. Anknüpfungspunkte im Hinblick auf gesellschaftliche Modelle, also das ist jetzt Sowjetunion ein solches Modell, wo man sagt, da wurden ein paar Sachen ausprobiert, an die man anknüpfen könnte oder andere Sachen. Da würde ich in der Tat relativ schwarz sehen oder erstmal pessimistisch sein, dass es keine großen Modelle gibt, an die man anknüpfen könnte. Also weder die Sowjetunion noch Kuba oder im Moment ist Venezuela hoch im Kurs. Ich würde eher sagen, es gibt in den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen so einzelne Momente, wo man sagt, okay, da ist für einen Moment was aufgeblitzt, an das man ansetzen kann, was dann allerdings wieder überrollt wurde. Also meinetwegen, in der Oktoberrevolution gab es ja eine kleine Phase, wo durchaus die Räte einen Einfluss hatten. Aber das ist halt ziemlich schnell überrollt worden, übernommen worden dann von den Bolschewiki. Und die Ansätze, die da waren, konnten sich nicht entfalten. Bisschen noch früher die Pariser Kommune 1871, die wurde von den Deutschen oder mit Unterstützung der deutschen Truppen überrollt. Also sozusagen Deutschland hatte Frankreich gerade geschlagen, aber die französischen Truppen, um jetzt den Volksaufstand niederzuwerfen, die durften dann gleich wieder zu den Waffen greifen. Also insofern kann man so verschiedene, auch was weiß ich, in Spanien 1936 gab es einzelne Elemente, nicht ein ganzes Modell, damit kann ich leider nicht dienen, wo man angreifen könnte, aber es gab immer wieder Punkte. Die zweite Sache, die du angesprochen hast, bezieht sich nicht auf Modelle, sondern an welche gesellschaftlichen Gruppen könnte man anknüpfen. Da hast du jetzt, du hast es wahrscheinlich nicht gemeint, aber du hast gesagt, naja, die Arbeiterklasse oder das Proletariat wäre lange das revolutionäre Subjekt gewesen. Es wäre schön gewesen, wenn die wirklich das revolutionäre Subjekt tatsächlich gewesen wäre. Du wolltest wahrscheinlich sagen, man hat es lange dafür gehalten. Und da ist, glaube ich, ist man einem Irrtum aufgesessen, der durchaus bei Marx zum Teil angelegt ist. Marx hat ja nun auch einiges über Klasse, Klassenkampf, Klassenbewusstsein geschrieben. Er hat einerseits einen objektiven Klassenbegriff, und der ist heute nach wie vor gültig. Also wir können von der Gesellschaftsstruktur her verschiedene Klassen unterscheiden. Aber neben diesem objektiven, strukturellen Klassenbegriff gibt es einen historischen Klassenbegriff, also von Klassen, die sich selber darüber bewusst sind, dass sie Klasse sind, die als Klasse handeln. Und diese historische Klasse, die gibt es nicht automatisch, sondern die kann sich nur konstituieren in Kämpfen, in Auseinandersetzungen und kann dann auch wieder verschwinden. Und in der Regel hat die sich halt relativ selten konstituiert, und wenn sie sich konstituiert hatte in einer revolutionären Situation, ist sie auch bald wieder verschwunden, zum Teil auch unterdrückt und ausgelöscht worden. Und da gibt es nun die Illusion, der auch bis zu einem gewissen Grad Marx aufgesessen ist, obwohl er die Gegenargumente sogar schon geliefert hat, als gäbe es im Laufe der kapitalistischen Entwicklung einen Automatismus, dass die objektive, strukturell begründete Klasse, die Arbeiterklasse oder das Proletariat, dass die über kurz oder lang auch zu einer historisch bewussten Klasse werden würde. Und nicht nur das zu einer historisch bewussten, sondern sogar zu einer revolutionären Klasse, die mit Bewusstsein den Kapitalismus abschafft und eine neue Gesellschaft errichtet. Dem ist aber nicht so, und Marx selber hat auch schon die Gegenargumente geliefert, nämlich mit dieser ganzen Analyse von Fetischismen, von Mystifikationen, die zu einem automatischen Bewusstseinsprozess eigentlich entgegenstehen. Von daher, also wenn du mich jetzt konkret fragst, wo ich mir da Anknüpfungspunkte vorstelle, kann ich dir keine privilegierte Gruppe nennen. Also das, was man lange Zeit auf der Linken gesucht hat, wer ist denn das revolutionäre Subjekt? Zuerst sollte es das Proletariat sein, dann sollte es die technische Intelligenz sein, dann sollten es die Marginalisierten sein, weil die kann man ja sowieso nicht integrieren und so weiter. Also da, man hat ja schon alles Mögliche durchprobiert.
Was ist mit dem letzten gemeint?
Die Marginalisierten, die am Rande der Gesellschaft stehen, weil die nicht integriert sind. Das war so in den 60er Jahren eine beliebte These. Die sind von dieser ganzen Konsumgesellschaft ausgeschlossen. Also könnten die doch das kritische Bewusstsein entwickeln. Und da, glaube ich, ist die ganze Frage falsch gestellt. Also so ein ein vorherbestimmtes revolutionäres Subjekt zu finden. Man muss nur genau hingucken und sagt, ha, da rennt's. Jetzt müssen wir festhalten. Das ist Quatsch. Also so ein Subjekt gibt es nicht, sondern das kann sich nur konstituieren in einem Prozess, in einer Revolution meinetwegen, aber das gibt es nicht vorher.
Das heißt, da gibt es ja aber noch Festigung, Bewusstsein, Bewusstseinsänderung. Auf der anderen Seite merkt man ja auch dadurch, dass es gerade auch dargelegt, durch diese Mystifizierung, die Naturalisierung, besteht überhaupt die Möglichkeit einer Bewusstseinsänderung dafür.
Ich denke schon, dass die besteht, also dieser Fetischismus und diese Mystifikation, da gibt es ja auch heiße Diskussionen drum, was die überhaupt bedeuten. Eine extreme Position, wie sie etwa so in der Nachfolge der kritischen Theorie von Horkheimer Adorno vertreten worden ist, die fasst Fetischismus als eine Art universellen Verblendungszusammenhang auf. Also sozusagen der Fetischismus, die Naturalisierung der gesellschaftlichen Verhältnisse als etwas, wo es keinen Ausweg draus gibt, außer einigen klugen Intellektuellen, die halt wie üblich den Durchblick haben, kommt aber niemand heraus. Das halte ich für Quatsch. Dieser Fetischismus, diese Mystifikationen, die stellen eine Art Hintergrund dar. Eine Hintergrundbeleuchtung, eine Hintergrundmusik, die uns alle beeinflusst. Da ist niemand von uns frei davon. Aber auf der anderen Seite sind wir auch nicht jetzt die Marionetten, die da an irgendwelchen Fäden nur hängen. Also es gibt ja durchaus immer wieder Versuche, sich selber zu organisieren, selber aktiv zu werden, selber aus dem Schlamassel rauszukommen und damit auch diesen Fetischismus zu durchbrechen. Also es gibt die Möglichkeit, es gibt nicht die Gewissheit, die Sicherheit, dass das klappt, dass das massenhaft klappt. Diese Sicherheit gibt es nicht. Die wurde eben gesucht mit dieser Suche nach dem revolutionären Subjekt. Aber genauso wenig gibt es die Gewissheit, dass es das nie klappt. Also Geschichte ist ein offener, unkalkulierbarer Prozess.
Wobei in der Gesellschaft, die natürlich alle weiteren Schwierigkeiten auf uns zukommt, oder besteht, die Spaltung der Gesellschaft.
Ja, aber eine Spaltung der Gesellschaft haben wir doch schon immer.
Ja.
Die wechselt ihre Formen, aber die Spaltung ist doch jetzt nichts Neues. Und die Frage wäre ja dann eher, wie wir mit solchen Spaltungsprozessen umgehen. Also.
Nein, ich meine damit, dass im Rahmen dieser Spaltung gibt es ja auch eine Gruppe von Menschen, die benutzt wird, um diese Spaltung aufrechtzuerhalten.
Was meinst du da jetzt im Konkreten?
Ja. Also zunächst einmal umschrieben etwas platt, die Mächtigen generell. Das heißt, das ist das Kapital. Und die haben ihre Helfershelfer in der Heimländer im Rahmen der Beamtenschaft. ZB. Das heißt, es ist also ein großes Problem, um hier überhaupt zueinander zu finden. Um dafür zu sorgen, dass wir mehr werden an Potenzial. Menschen, die so eingestellt sind, wie die meisten hier heute.
Ja gut, aber ich würde das jetzt nicht auf solche Gruppen fokussieren, also die Beamtenschaft oder was weiß ich, wer sonst noch, sondern eher so diese grundsätzliche Widersprüchlichkeit betonen. Also auch wenn wir jetzt, nehmen wir mal an, ganz entschieden das Ziel einer anderen Gesellschaft vertreten. Wir wollen hier alles auf den Kopf stellen. Leider können wir das im Moment nicht und sind also gezwungen, in dieser Gesellschaft zu leben, zu arbeiten, uns zu reproduzieren. Ja, dann müssen wir unsere Arbeitskraft verkaufen. Das ist das, worauf es dem Kapital in erster Linie ankommt. Also, damit wir überleben können, erhalten wir im Grunde genommen das Kapital. Ja, okay, vorhin hatten wir da bereits diese Geschichte mit der Rentenversicherung. Wenn ich jetzt nicht so eine Wette machen möchte, dass die Revolution vor meinem Renteneintritt stattfindet, dann muss ich mich auch irgendwie um Rente kümmern. Und wovon werde ich leben, wenn ich das Rentenalter erreicht habe? Das heißt, ich kann in meinem Kopf noch so revolutionär gesinnt sein, ich muss irgendwie mich in dieser Gesellschaft bewegen, irgendwelche Kompromisse machen, ein Rädchen in dieser Maschinerie bilden. Und aber gleichzeitig versuchen, mich da nicht aufsaugen zu lassen, nicht dann auf das Rädchen mich reduzieren lassen. Und genau das, glaube ich, ist die Schwierigkeit. Also das wahrzunehmen und das dann auch auszuhalten. Und dazu ist es dann aber auch nötig, dass man sich über solche Probleme verständigt, dass man Strukturen schafft, wo man versuchen kann, kollektiv damit umzugehen und nicht bloß als vereinzeltes Rädchen, wo man seine revolutionären Gedanken im stillen Kämmerlein hat und letzten Endes nicht mehr aus dem Kämmerlein dann rauskommt.
Das kann man Stichwort Krise. Seit 15 Jahren wurde die kapitalistische Produktion weltweit ausgedehnt, extrem ausgedehnt. Dadurch auch steigt die absolute Mehrwertrate weltweit. Und auch in Europa und auch in den Industrieländern durch die neoliberale Beschäftigungspolitik steigt auch die relative Mehrwertrate. Können wir hier sagen, dass es tatsächlich ist, die Abwesenheit der Krise vorhanden ist und es gibt keine bestimmte Gefährdung des Systems oder dieser Gesellschaft?
Also du meinst eine Gefährdung durch die Krise?
Genau.
Als Ganze.
Es ist Abwesenheit dieser Krise, weil das ist extreme Steigerung der Profitrate weltweit.
Wir haben ja Krisen. Also in den letzten 15 Jahren, da hatten wir jede Menge Krisen. Wir hatten Währungskrisen. Die 90er Jahre war das Jahrzehnt der Währungskrisen. Pfundkrise am Anfang des Jahrzehnts. Asienkrise, also wo die thailändische Währung zusammengebrochen ist mit den ganzen Folgen, die Rubelkrise, Anfang dieses Jahrtausends die Argentinienkrise, also eine Währungskrise jagt die andere mit entsprechenden Folgerungen. Aber es gab auch eher traditionelle Wirtschaftskrisen. 93, 94 war ein starker Einbruch. Hier 2001, 2002 in Deutschland war ein starker Einbruch, der jetzt überwunden ist. Also der Krisenzyklus in den letzten 15 Jahren, den gab es überall, aber er hat genau diese für das Kapital als Ganzes positive Rolle gespielt. Also einzelne Unternehmen sind pleite gegangen, zum Teil sind auch fast komplette Volkswirtschaften den Bach runtergegangen. Aber das kapitalistische Weltsystem, das entwickelt sich dynamisch. Also deswegen, ich hatte neulich mal einen Artikel geschrieben, wo ich die etwas provozierend dann die These hatte, der Kapitalismus hat seine Zukunft noch vor sich. Der hat erst angefangen, der ist nicht am Ende.
Das berührt vielleicht ein bisschen eine Frage oder Legende so vom selbsttätigen Zusammenbruch, der angeblich tatsächlich noch immer kein Experte irgendwie mal prognostiziert worden ist. Und die Frage ist ja vielleicht tatsächlich, ob diese ganzen Krisen, die es jetzt so in den letzten Jahrzehnten gegeben hat, nicht tatsächlich vor allem deswegen überwunden worden sind, weil es auch in der gleichen Zeit immer noch eine Ausdehnung dieser kapitalistischen Produktion in den ehemaligen Ostblockländern, in China und dergleichen gegeben hat. Und das geht da jetzt auch immer noch eine ganze Weile weiter, wenn man in China war, der weiß was da noch kommt. Aber man kann sich natürlich vorstellen, dass tatsächlich irgendwann mal so ein gewisses ähnliches Niveau aller Orten erzeugt ist. Auch heute schon redet man zum Beispiel längst davon, dass man eigentlich alle Menschen ernähren könnte, problemlos in einem Bruchteil der Arbeitszeit zur Verfügung stehen. Und daraus könnte man ja vielleicht schon konstruieren, dass wenn dann mal so ein Zustand erreicht ist, wo eigentlich diese ständige Ausdehnung dieser Wirtschaft nicht mehr funktioniert. Früher hat man gedacht, aus Umweltgründen, Club of Rome oder so. Heute sind es vielleicht andere Gründe, weshalb man denkt, dass das irgendwie seine Grenze hat. Das wäre dann vielleicht schon die Frage.
kann man darauf hoffen, dass es so krisenhaft wird, damit vielleicht ein entsprechendes Bewusstsein einhergeht,
wenn man das da würde ich eher mal sagen, sollte man ein bisschen zurückgucken auf die Geschichte linker Debatten. Und dann stellt man fest, diese Argumente sind gar nicht besonders neu. 1917 hat Lenin im Grunde genommen auch schon das Argument gehabt, Rosa Luxemburg in etwas anderer Version, der Kapitalismus braucht Ausdehnung. Jetzt hat er sich aber so ausgedehnt, dass eigentlich nichts mehr da ist zum Ausdehnen und er zerfleischt sich im Krieg dann selber. Ja, jetzt 100 Jahre später sagen wir, okay, das mit der Ausdehnung, das geht noch eine Weile, aber irgendwann kommt es doch an eine Grenze. Das heißt also, irgendwas scheint da nicht so ganz hinzuhauen mit dieser Ausdehnung. Weil die Vorstellung, wir haben eine begrenzte Erde, da ist jetzt die kapitalistische Seite, jetzt dehnen sie sich aus und irgendwann ist alles eingenommen, es gibt kein Außen mehr. Diese Vorstellung ist, glaube ich, grundsätzlich falsch. Kapitalismus ist nicht so etwas, was sich linear auf einer begrenzten Erde ausdehnt, sondern Kapitalismus ist eher so eine Qualle erstmal, die sich von hier nach da fortsetzt. Also wenn man sich so die Geschichte anguckt, die englischen Industriebezirke, wo der englische Industriekapitalismus angefangen hat, die sind heute zum großen Teil verödet. Also der Kapitalismus zieht so sozusagen weiter. Oder die USA, der Norden der USA, Detroit, wo nach dem Zweiten Weltkrieg die große Autoindustrie war, die sind heute verödet, der Kapitalismus ist im Süden der USA. Also so zieht das also meinetwegen von hier nach da, zieht nach da weiter und vielleicht landet der Kapitalismus auch mal wieder in Mittelengland und in Detroit. Also insofern... Es ist Kapitalismus, aber sozusagen die Menge von Beschäftigten, die da ist, die Menge von Kapital, die investiert ist, die ist in Detroit heute viel geringer als vor 50 Jahren. Und das, also mir geht es lediglich um dieses Bild, das ist durchkapitalisiert und was durchkapitalisiert ist, da ist kein Platz mehr, es geht nur noch in diese eine Richtung weiter und irgendwann ist voll. Diese Vorstellung ist falsch. Sondern es ist mehr so eine Zirkelbewegung. Oder es ist auch kein richtiger Zirkel, sondern ein Hin und Her. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, die Entwicklung des Kapitalismus, die hat immer zwei Dimensionen. Das eine ist eine räumliche Dimension, also in neue Räume vorstoßen. Und das andere ist eine vertiefende Dimension. Vorhin hatten wir es über die Rentenversicherung oder man könnte auch Krankenversicherung und Ähnliches einfügen. Was passiert da eigentlich in einem hochkapitalistischen Land, in einem durchkapitalisierten Land wie der Bundesrepublik, werden fundamental neue Anlagesphären für Kapital geschaffen, indem die Rentenversicherung, die Krankenversicherung privatisiert wird. Das ist ja ein ganz neues Feld, wo Kapital angelegt werden kann. Da muss nicht ins Ausland gegangen werden, zu nicht kapitalisierten Ländern, sondern im Innern. Und das ist ein Prozess, der immer wieder stattfindet. Insofern, also dass der Kapitalismus irgendwann an unüberschreitbare Grenzen stößt, wo es absolut nicht mehr weitergeht, das halte ich für eine Illusion. Und zumindest also für die nächsten 100 Jahre, die vielleicht für uns relevant sind, sehe ich nicht mal auch nur den Hauch solcher Grenzen.
Es gibt ja auch die Debatte, dass irgendwie so kapitalistisches Wachstum mit Innovationszyklen zu tun hat. Und würdest du das teilen irgendwie und sagen, man kann halt nur nicht genau sagen, ob wieder irgendwelche neuen Innovationen stattfinden werden oder nicht? Und wenn es die gibt, dann wird der Kapitalismus auch weiter wachsen und expandieren und wenn nicht, dann kommt es vielleicht zu einer Krise oder siehst du da gar keinen Zusammenhang?
Also erstmal, ich glaube schon, der Kapitalismus wird auf jeden Fall weiter wachsen, mit oder ohne Innovation. Diese Innovationszyklen, also große Erfindungen, die die Wirtschaft umstrukturieren, also Erfindung des Autos zum Beispiel, schafft ja nicht nur die Autoindustrie, sondern revolutioniert das Transportwesen, revolutioniert die Wohnverhältnisse und alles, also revolutioniert praktisch das gesamte Leben und schafft neue Industrie, neue Anlagesphären. Das gibt dem Wachstum natürlich nochmal einen enormen Impuls und diese Innovationszyklen kann man dann auch verantwortlich machen für solche überzyklischen Aufschwünge. Also dass zwar die Wirtschaftsentwicklung zyklisch verläuft, aber es ist ja immer die Frage, geht es jetzt tendenziell nach oben oder geht es tendenziell nach unten? Und da können solche Innovationszyklen also einen überzyklischen Schub geben. Ich würde jetzt rein aus, also nicht aufgrund von theoretischen Argumenten, sondern rein aus der empirischen Beobachtung der Vergangenheit schließen, die werden wahrscheinlich immer wieder vorkommen, in unterschiedlicher Stärke. Aber das ist eine Plausibilitätsaussage, keine harte theoretische Aussage.
Aber du denkst nicht, dass die Kapitalverwertung direkt daran geknüpft ist?
Nein, Kapitalverwertung ist hier an Mehrwert geknüpft. Und selbst wenn du uralte Technologien hast, Mehrwert kannst du auch mit denen produzieren. Der kann nicht im selben Maße wachsen, der Kapitalismus ist nicht im selben Maße dynamisch. Aber der Kapitalismus hört doch nicht auf, bloß weil jetzt meinetwegen die Technik sich nicht mehr so schnell entwickeln würde.
Du hast auch gesagt, dass diese Vertiefung der Kapitalismus, der sich nach innen aus, Privatisierung als Beispiel hast du gegeben, wie kann das Vertiefung sein, wenn tatsächlich auch der Staat arbeitet kapitalistisch? Das heißt, die staatlichen Einrichtungen, die sind auch kapitalistisch, die funktionieren auch kapitalistisch. Wenn sie privatisiert werden, das heißt, von einem kapitalistischen auf einen neukapitalistischen oder noch tiefere kapitalistische Funktionsweise bekommen Sie, oder?
Da muss man unterscheiden. Also es gibt, sagen wir mal, einzelne Firmen, wo der Staat Besitzer ist, die genauso kapitalistisch funktionieren wie eine andere Firma. Also was weiß ich, was hatte der Staat, hat irgendwie, also in Deutschland zum Beispiel
Peine Salz
Bitter.
Aber die haben nicht immer nur kapitalistisch nach oben gehalten, sie hatten sehr viele rote Zahlen.
Ja, und deswegen hat der Staat die irgendwann mal übernommen, um zu verhindern, dass das Ding pleite geht. Okay, dann wurde das mit kapitalistischen Managern umstrukturiert und ging wieder nach oben. Wenn jetzt so eine Firma privatisiert wird, bringt es überhaupt keine grundsätzlichen Änderungen. Aber davon ist zu unterscheiden, die eigentlichen Staatsaufgaben, die darin bestehen, dass eigentlich der Staat Voraussetzungen fürs Kapital bereitstellt, die zwar notwendig sind, aber vom Kapital nicht in kapitalistischem Sinne erbracht werden können. Beispiel Infrastruktur, Verkehrswege. Verkehrswege sind nötig fürs Kapital, aber zumindest bislang war es so, dass die sich nicht selber kapitalistisch betreiben lassen. Also es ist denkbar, bei einer Autobahn, du hast Mautgebühren, also ein Privatkapitalist baut eine Autobahn, verkauft das Nutzungsrecht der Autobahn an die Autofahrer gegen eine Mautgebühr. Dann wäre das ein kapitalistischer Betrieb. Nur bislang sah das so aus, die Investitionen für Autobahnen waren so teuer, dass entweder von der Maut wären sie nie reingespielt worden oder die hätte so hoch sein müssen, dass keiner darauf gefahren wäre. Das ist ein typisches Beispiel, wo dann der Staat diese Geschichte übernimmt. In der Zukunft ist es durchaus denkbar, meinetwegen durch Produktivitätsentwicklung, du kannst Autobahnen viel billiger herstellen oder sagen wir mal allgemeiner Verkehrssysteme, und dann wird sofort die Debatte losgehen, warum macht es denn der Staat? Der Staat soll sich da raushalten, das können die Privaten doch viel besser. Also siehe zum Beispiel Bahn. Als die Bahnen im 19. Jahrhundert angefangen haben, waren es privatkapitalistische Unternehmen. Dann hat sich gezeigt, ein ganzes Bahnnetz zu installieren, ist viel zu teuer, geht nicht auf privatkapitalistischer Ebene, ist aber sehr wichtig fürs Kapital. Also hat es der Staat gemacht, nicht mit so einem Renditekalkül, also nicht um Gewinn zu machen, sondern um diese Leistung bereitzustellen. Ja, und im 20. Jahrhundert, nachdem es das Netz gibt, kommt dann die Idee auf, hoppla, das könnte man doch privatisieren und mit Profit privat betreiben. Und dann ist es wieder ein Unterschied, weil dann geht es nicht darum, eine bestimmte Leistung bereitzustellen, eventuell auch nicht mal kostendeckend bereitzustellen, sondern du hast bestimmte Ziele, Mobilität im ganzen Land zu sichern, also auch noch die dünn besiedelten Gegenden sollen ans Verkehrsnetz angeschlossen sein, sondern jetzt hast du das Ziel, Gewinn zu machen. Ja, und das heißt dann eben auch, die dünn besiedelten Gegenden werden abgekoppelt. Kannst du ein bisschen lauter sprechen?
Dass der Kapitalismus überall auf der Erde agieren kann seine Konzentrationspunkte und Konzentrationen des Verbundenen, aber trotzdem weltweit überall. Und die Auswirkungen, was er verursacht und diese Krise oder die Widerstand, was diese Auswirkungen dieses Autonomismus, was Marx gesagt hat, wird immer wieder irgendwo anders auf der Erde erzeugt. Nicht wo der Kapital ist, sondern weit weg. Könnte das nicht der Grund sein, warum bei den Leuten, wo das erzeugt wird, die werden so auch natürlich national agieren und stoßen gegen. Ja.
Das ist natürlich ein Grund, dass die vielen Leute, die eigentlich etwas gegen die kapitalistischen Verhältnisse haben könnten, dass die sich halt auch immer wieder als sehr unterschiedlich begreifen, also meinetwegen als in verschiedene Nationen gegliedert, wo du dann ein nationales Interesse gegen ein anderes nationales Interesse hast. Also so gibt es natürlich jede Menge Spaltungslinien entlang von Nationen, nach ethnischen Gesichtspunkten, alles mögliche, und da wird ja dann auch angeknüpft dran, also es wird angeknüpft sowohl von den Herrschenden, also die durchaus ja wissen, Spalte und Herrsche, dass das zusammengehört. Aber es gibt dann natürlich auch sozusagen eine wahnwitzige linke Anknüpfung. Es gibt ja immer wieder die Debatte, ja, ob denn die Linken nicht einen fortschrittlichen Nationsbegriff entwickeln sollten. Weil so ganz schlecht ist doch die Nation nicht und man müsse das irgendwie berücksichtigen. Ja, okay, wenn sich solche Positionen ausbreiten, ja, dann brauchen die Herrschenden nicht mehr für die Spaltung zu sorgen, dann machen das die Linken schon selber. Was meinst du jetzt mit Automismus?
Das Marx gemeint hat, wenn es Ausrüstung gibt, dann wird irgendwann mal bei den Proletariern irgendwann mal der Subjekt der Revolution.
Ja, also das würde ich ja auch an Marx kritisieren. Also er hat nirgendwo jetzt explizit geschrieben, es ist so ein Automatismus. Aber in so einigen Stellen kann man das durchaus reinlesen. Dass er sagt, naja, die Widersprüche nehmen zu, die Empörung nehmen zu, also etwa diese berühmte Stelle am Ende des ersten Bandes des Kapitals, wo er die geschichtliche Tendenz beschreibt und sagt, ja, also im Kapitalismus zuerst schlagen die großen Kapitalisten die kleinen tot und es bleiben nur noch die großen Kapitalisten übrig. Dann wächst aber auch die Empörung der Arbeiterklasse und irgendwann schlägt dann auch die Glocke der Ausbeuter. Die Expropriateure werden expropriiert. Also da ist schon so ein gewisser Automatismus angelegt und da würde ich sagen, der ist viel zu optimistisch. Den Automatismus, der ist nicht zu sehen, Es kann sich sowas entwickeln, aber es muss sich nicht. Und Marx selber liefert gute Gegenargumente, dass der Automatismus nicht existiert. Die Möglichkeit will ich um Himmels Willen nicht ausschließen, aber nicht der Automatismus.
Ich glaube, das ist auch in diesem kommunistischen Manifest, glaube ich, das steht auch da, dass das Proletariat formiert sich im Kampf. Das ist eine Bedienung für Marx. Das heißt, wenn gekämpft wird, entsteht eine klassenbewusste Proletariat, die das tatsächlich diese Veränderung auslösen kann. Steht diese Bedienung bei Marx.
Klar. Ja, aber es ist schon so formuliert, auch im kommunistischen Manifest,
von Klasse an sich,
dass wir damit rechnen müssen. Es ist zu erwarten. Und ich meine, gut, erlebte ja auch in so etwas revolutionäreren Zeiten, also 1848 die Revolution, 1871 die Pariser Kommune. Und er hat eigentlich erwartet, also zunächst mal noch in seinen zu seinen Lebzeiten, also eine Revolution mitzu erleben. Es gibt ein paar nette Briefe, als er an den Vorarbeiten zum Kapital war. Da sagt er, ja, also im Moment entwickelt sich die Bewegung ja sehr stark. Wahrscheinlich bin ich mit meinem Buch viel zu spät und nach der Revolution interessiert sich niemand mehr dafür. Ne? Also das war so der Hintergrund. Einige Jahre später war er dann deutlich pessimistischer und da hat er gesagt, nein, die Revolution kommt nicht bald. Wahrscheinlich müssen wir noch 20, 30 Jahre warten, bis die Revolution kommt. Und das dachte er, also jetzt ist er sehr pessimistisch. Ne? Gut, das wissen wir heute halt ein bisschen besser. Ne?
Ja, da hast du aber noch eine Frage. Ich damit schon. Wenn es noch Zeit ist, würde ich gerne eine noch stellen, die bestimmt 15 Jahre alt ist. Nämlich, da war ich mal in Indien und habe für 3 Rupees ein Brot gekauft. Und das traf mich irgendwie gerade damit, dass man das ganz gut rechnen konnte, dass nämlich bei uns das Brot 3 Mark gekostet hat. Man kann jetzt vereinfacht sagen, ich habe auch 3.000 Mark verdient im Monat und der Bäcker in Indien hat 3.000 Rupies verdient und das Austauschverhältnis 10 Rupies war eine D-Mark. Als ich das eine Brot in Indien gekauft habe für die 3 Rupies, habe ich mir da Mehrwert angeeignet? Habe ich von Indien gestohlen? Oder
nein.
Nein. Also jetzt überspitzt formuliert.
Also da
geht es, als ob jetzt über solche Kaufkraftunterschiede, Währungsunterschiede, halt tatsächlich also ein Transfer stattfindet zwischen, sag ich mal, etwas weiter Nord und Süd.
Also, ich kann dich beruhigen, du hast dir keinen Mehrwert angeeignet, du hast den anderen nicht betrogen. Das ist natürlich jetzt, würde jetzt auch ein bisschen länger dauern, das zu erklären. Diese Marx behandelt das im Übrigen sogar schon im ersten Band des Kapitals, dieses Problem. Das wäre eine Möglichkeit, also es gibt zum einen enorme Produktivitätsunterschiede. Ich habe ja nur vorhin ganz allgemein gesagt, Arbeit und Wert hat da bei Marx was miteinander zu tun. Das Ganze ist ein bisschen ausgefeilter. Arbeit ist nur insofern wertbildend, wie es sich um, wie Marx das nennt, gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit handelt. Also das, was unter den gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen wirklich notwendig ist, um das Ding zu produzieren. Wenn ich mich besonders dumm anstelle, besonders langsam produziere, dann produziere ich nicht einen größeren Wert als ein anderer, der sich nicht dumm anstellt. Also es zählt nicht die individuelle Verausgabung, sondern das, was gesellschaftlich notwendig ist. Das, was gesellschaftlich notwendig ist, das ist aber in den einzelnen Gesellschaften erheblich unterschiedlich und gerade wenn du jetzt Deutschland, entwickeltes kapitalistisches Industrieland, mit Indien damals noch sehr unterentwickelt, inzwischen sieht es nicht mehr ganz so aus, vergleichst, hast du da diese enormen Unterschiede dessen, was gesellschaftlich notwendig ist. Das ist der eine wichtige Unterschied. Dann kommt noch der Wechselkurs dazu. Und der hängt jetzt aber nicht einfach an diesen Unterschieden. Da gibt es auch noch eine ganze Reihe anderer Sachen, wo dann Geldbewegungen zwischen den Ländern, Kapitalströme zwischen den Ländern eine Rolle spielen. Es gibt da eine sehr einfache Auffassung davon, die ja auch in entwicklungspolitischen Gruppen zum Teil eine Rolle spielt. Es gäbe einen Werttransfer. Es wird aufgrund dieser Wechselkurse, dieser unterschiedlichen Preise, würde Wert ohne Gegenleistung vom Süden in den Norden transferiert. Das halte ich für falsch, zumindest im Durchschnitt. Im Einzelfall mag sowas vorkommen, aber nicht als das grundsätzlich Bestimmende. Es ist eher so, dass diese Strukturen der Weltwirtschaft nicht sozusagen sich gleich auswirken für alle. Die bringen schon für einige sehr große Vorteile und für andere bringen sie Nachteile. Nur lässt sich das nicht auf diesen einfachen Nenner reduzieren. Hier wird Wert produziert und der wird dann in den Korb gepackt und woanders hin transportiert. Also die Verhältnisse sind ein bisschen komplizierter.
Ich habe da nochmal eine Frage zu der These von Robert Kurz, der da sagt, dass das verkürzt durch die Rationalisierung und so weiter, Mikroelektronik, die Arbeitskraft immer überflüssiger wird. Und jetzt das quasi das Kapital den Toten selber quasi freisetzt. Würdest du das irgendwie teilen, was das jetzt jetzt vielleicht doch das die kritische Masse freigesetzt wird, dass der Kapitalismus quasi dann von den Arbeitslosen bzw. durch die mikroelektronischen Produktionen freigesetzt dann mit Gegenkraften
direkt. Also der Robert Kurz sagt ein bisschen was anderes. Der legt jetzt nicht den Schwerpunkt darauf, da werden Leute freigesetzt und die übernehmen den Laden hier. Sondern er hat ja eine Zusammenbruchstheorie, dass er sagt, der Kapitalismus stirbt an seinem Erfolg. Also diese mikroelektronische Revolution, die ermöglicht es, Produkte mit immer weniger Arbeitszeit zu produzieren, damit könnte aber immer weniger Wert und auch immer weniger Mehrwert produziert werden. Dem Kapitalismus geht damit die Wertsubstanz aus, so nennt er das. Und insofern gäbe es einen Zusammenbruch, wobei er allerdings nicht sagt, der Zusammenbruch ist identisch mit Revolution, sondern einfach ja, Zusammenbruch gesellschaftlicher Verhältnisse ist seine These. Wenn es eine Revolution gibt, wäre er natürlich auch dafür, würde das begrüßen, aber da sagt er auch nicht, das kommt so, also kein Automatismus. Die These mit dieser mikroelektronischen Revolution, die halte ich allerdings für ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Produktivkraftfortschritte sind ein Kennzeichen des Kapitalismus seit eh und je. Da gibt es immer wieder technische Revolutionen, die dann große Produktivkraftfortschritte mit sich bringen. Das haben wir in den letzten 200 Jahren dauernd erlebt. Was der Robert Kurz, also er fügt dann da noch etwas dazu, das geht, obwohl ihm das nicht gefallen würde, wenn ich ihn da so parallelisiere, durchaus in die Richtung dieser Verwechslungen von Hart und Negri. Dass er sagt, Dienstleistungen, die schaffen keinen Wert, sondern nur die Industriearbeit. Und wenn sich jetzt die Industriearbeit vermindert, dann schmilzt die Wertbasis des Kapitals zusammen. Es entsteht so eine Art unproduktiver Wasserkopf, der von dieser kleinen Basis erhalten werden muss und das geht irgendwann nicht mehr und dann kracht das System zusammen. Und da würde ich aber auch sagen, das ist eine Verwechslung von konkreter und abstrakter Arbeit. So wie im 19. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts, waren 90% der Menschen in der Landwirtschaft beschäftigt. Also 90% mussten in der Landwirtschaft arbeiten, damit 100% genug Lebensmittel hatten. Enorme Produktivkraftfortschritte in der Landwirtschaft haben dazu geführt, dass heute weniger als 10% darin arbeiten. Dann hat sich ein industrieller Sektor ausgedehnt. Jetzt haben wir in diesem industriellen Sektor wiederum Produktivkraftfortschritte, dass eben nicht mehr 60% der Menschen in der Industrie arbeiten, sondern es müssen bloß noch, im Moment sind es glaube ich 30 oder 40%, und die werden auch weniger, die genügen, um all die Industriegüter zu produzieren, die wir brauchen. Und dann arbeiten eben die meisten Leute in einem Dienstleistungssektor. Und wenn dieser Dienstleistungssektor kapitalistisch organisiert ist, dass seine Produkte als Waren verkauft werden, die einen bestimmten Mehrwert haben, und der Mehrwert macht sich nicht am Stoff fest, sondern am Anteil abstrakter Arbeit, dann funktioniert dieser Kapitalismus in kapitalistischem Sinne wunderbar. Da ist vom Zusammenbruch nichts zu sehen. Also insofern würde ich sagen, der Robert Kurz, der sitzt einer begrenzten Erscheinung auf. Es gibt Veränderungen in der industriellen Produktion, keine Frage, aber mit diesen Veränderungen kann der Kapitalismus wunderbar umgehen. Die sind nicht sein Totentreiber.
Ich würde sagen, jetzt ist auch